Bevor die Folge losgeht, nochmal ein kleiner Disclaimer. Ich hatte diese Folge schon fast fertig geschnitten, als meine externe Festplatte sich von meinem Rechner gekoppelt hat. Einfach so. Und damit war all meine Arbeit umsonst gewesen. Ich habe alles verloren. Für sowas hatte ich halt ein Backup. Kein Problem. Aber ich hatte jetzt keine Lust gehabt, das zweite Mal diese Folge zu schneiden. Deswegen ist das eine ungeschnittene Broadcast-Folge. Ihr könnt mir ja sagen, ob es ganz schlimm war oder ob es eigentlich klar geht. Überlegt mal mehr in Zukunft, Folgen einfach vielleicht nicht zu schneiden und dann geht das mit dem Veröffentlichen auch schneller. Nichtsdestotrotz, viel Spaß mit der jetzigen Folge.
So, Sommerpause ist vorbei, die MotoGP ist back und wir haben sogar das Vergnügen gehabt, das allererste Mal an der Strecke zu sein, also wir in dem Fall Olli und ich. Max war ja schon vor 2 Jahren mal da gewesen, deswegen können wir heute ein bisschen aus erster Hand berichten, wie es war für uns, das allererste Mal vor Ort zu sein. Es gibt eine Menge News, hat sich vieles getan in der Sommerpause und das Rennen war natürlich MotoGP-Style nicht langweilig gewesen. Ja, Olli, wo fand denn eigentlich jetzt das Rennen statt?
Ja, moin alle zusammen.
Ja, komm,
ich bin am Start, Olli hier, hi.
Olli ist am Start und Max ist auch am Start.
Hallo, Max ist auch am Start.
Und moin. Von mir. Moin. Ja, also wir waren in Spielberg am Red Bull Ring in Österreich in der Steiermark.
Genau, also wir hatten die Chance, Ticket zu bekommen. Damals hatte Nina ja schon mal erzählt, dass jeder KTM-Angestellte 2 Tickets umsonst bekommt. Und sie selber auch ja nie da war. Und wir kennen ja so einige Leute, die bei KTM arbeiten, unter anderem Merle. Merle hat 2 Tickets bekommen, hat aber nicht wirklich Interesse gehabt an der MotoGP. Was ist vollkommen in Ordnung. Solange sie uns natürlich die Tickets gibt.
Richtig, also dann ist alles in Ordnung.
Also quasi der Podcast wird euch hier präsentiert von Merle. Danke nochmal.
Shoutout an Merle, falls sie zuhört. Vielen Dank nochmal.
Ja, wirklich.
Ich hoffe, das Selfie hat gefallen.
Ja. Ja, wir haben ja dann, wir können ja von dem Trip eigentlich ansonsten so erstmal so berichten.
Ja, so grob, ja.
So grob. Wir sind Donnerstag Nachmittag losgefahren, haben auch Klassiker 2 Stunden durch Berlin gebraucht.
Ja.
Warum auch immer.
Hat auch geschifft ohne Ende. Also wir sind in strömendem Regen losgefahren, dachten uns, geil, ich mit meinem Zelt, wir waren ja campen,
ja.
Dachten wir, ja, geil, wird ein super Wochenende. Also Berlin hat da schon geschwommen und deswegen haben wir dann 2 Stunden durch Berlin gebraucht. Und dann denkt man sich immer so, ja, jetzt sind wir schon so lange unterwegs, jetzt haben wir ja bestimmt schon einige Kilometer geschrubbt und so. Und wann sind wir denn endlich da? Und du denkst dir so, ja, cool, wir sind jetzt aus Berlin raus. Wow.
Ich weiß auch nicht, was los war an dem Tag. Also wir hatten ja überlegt, ob wir von dir aus rausfahren auf dem Ring, einmal um Berlin rum, weil wir mussten in den Süden, wir wohnen im Nordosten. Ja, nee, das lohnt nicht, weil die B2 raus aus Berlin staut sich ja immer donnerstags aus. Ach ja. Komm, lass einfach durchfahren und dann Avus und naja,
nee.
Hat so gar nicht funktioniert.
Ja.
Ja. Erste Nacht am Donnerstag haben wir in Nürnberg in der Ecke da genächtigt.
Nee, Nürnberg, so einem kleinen Örtchen mitten auf dem Berg. Da war dann auch schön erstmal Gewitter, als wir angekommen sind, sind überall die Blitze eingeschlagen, wie auf dem Berg, in so einem alten Gemäuer. War auch ganz, ganz interessant eigentlich. Und nächsten Tag sind wir dann weiter, war einfach nur, dass wir da ein Bett haben, einfach nur zum Pennen. Und dann sind wir nächsten Tag weiter und haben uns den ersten Stop vorgenommen, nämlich die KTM Moto Hall.
Wir waren bei Ninas Arbeitsplatz. Nina war nicht mehr da, weil wir waren so spät. Also wir waren eigentlich immer, wenn wir im Auto gefahren sind, waren wir immer konstant irgendwie zu spät unterwegs oder nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Ist ganz witzig. Man stellt sich ja Mattighofen, man stellt sich ja generell, so, man hat ein Bild vor Augen, so Österreich und Mattighofen ist ja so ein Ort, der ja quasi ja nur von KTM ja leben muss und so. Muss bestimmt so ein schöner, sauberer, moderner Ort sein. Hast eher das Gefühl, du bist ein Tschechen? Also auch die
ja,
Häuser
wirklich.
Sahen aus wie Tschechen. Du kommst aus dem Motorhall raus. Wir sind ein Vorort von Prag, oder?
Ja, vor allem, wir sind ja hingefahren und wir waren ja, wie gesagt, in Nürnberg, haben da übernachtet und sind dann durch Bayern eben so nach Osten raus Richtung Österreich. Also Mattighofen liegt ja ziemlich so nördlich von Österreich eigentlich. Und in Bayern ist ja schon so für Berliner Verhältnisse bergig. So ein bisschen, du siehst mal ein paar Kurven, mal ein paar Hügel so. Die Bayern werden sagen, ist Flachland, die Alpen sind die richtigen Berge, aber für uns Flachländer ist Bayern halt schon ein bisschen bergig. So, und dann kommen wir halt in Österreich an, fahren halt so über die Grenze rüber, denken uns, ja, okay, jetzt sind wir in Österreich, jetzt, ja, wie man so, wie du schon sagst, das Bild hat von Österreich. und sah einfach aus wie in Brandenburg.
Ist einfach komplett,
ist einfach komplett Flachland.
Weil es da so geregnet hat, da konnte man nicht mal die Berge sehen. Du bist rüberfahren, war wie bei uns halt einfach so alles flach unten. Ja. So, okay, hat man, also ich habe auch gemerkt an dem Wochenende, mein Bild von Österreich ist sehr stark von Tirol geprägt.
Ja, komplett. Ja.
Wahrscheinlich so wie das Bild von manchen anderen Leuten, die nicht in Deutschland leben, das Bild von Deutschland, von Bayern geprägt ist, weißt du?
Ja.
Genau, wir waren im Motorhall gewesen, komplett Neubau, irgendwie 5 Etagen Tiefgarage, wir müssen ein riesen Loch da ausgehoben haben und haben uns dann diese Ausstellung angeguckt, was eigentlich wirklich cool gemacht ist. Also man hat ja schon ein paar Museen schon gesehen und so und ich glaube, die haben da alles ausgeschöpft, was möglich ist. Ne, also auch wirklich, du hattest ja teilweise so die ganzen Motorgenerationen nebeneinander zu stehen. Also das ist wirklich den allerersten LC4-Motor bis hin zu einem 96-Motor.
Ja.
Du hast diese Motoren offen gehabt, du konntest dir alles angucken, da wurde schön präsentiert. So eine Quiz könnte man ja machen, ne, für die Kinders oder die sogenannten Rookies.
Ja, da haben wir noch so die Sounds, konnte man noch so ein Soundquiz machen, ne, wo du die verschiedensten KTM-Sounds gehört hast und musst dann eben ankreuzen, was für ein Motorrad das ist. Fand ich auch ganz, ganz cool eigentlich. Und was ich richtig gut fand, war eben, dass dein Motor, dein XC300 Motor, ja, komplett in jedes Bauteil auseinandergebaut auf so einem Tresen lag. Und du konntest halt wirklich ganz genau angucken, wie funktioniert so eine Powerwalze, wie sind so diese Bauteile und ja, war schon, also ein richtig gutes Museum, könnte man eigentlich sagen. Ja,
du hast halt eine Etage, wo so ein Rundgang ist und dann hast du wirklich jedes Modell von KTM quasi, also kannst, deine ist da, meine ist da, also auch immer die EXCs mit den Baujahren halt auch quasi so rein, immer wenn sich was Neues getan hat, stand immer was zu. Und oben war dann mal die Etage der Sieger oder so, ne, wo eigentlich richtig krass, du hast um dich herum, weil es ja so ein Oval ist, ne, die Motorhall, und kommst dann so hoch und hast dieses Oval so theatermäßig und dann stehen da alle Motorräder, also die Rallye Dakar-Buden, die Enduro-Buden, die Motocross-Buden, MotoGP, Moto3, Moto2, ne, die stehen da und auch nochmal so ein Mannequin, weißt du, in der Lederkombi quasi, so in Originalgröße, glaube ich auch, ne, ja, wo man sieht, dass man einfach für einen Rennfahrer anscheinend zu groß ist. Du könntest dich neben jeden so stellen, so,
ja,
kleiner Mann.
Also gerade die eigentlich Enduro-Fahrer waren auch ziemlich klein, wo ich mir eigentlich so denke, eigentlich müssten die ja ziemlich groß sein. Mhm. Aber was ich auch richtig geil fand, ist, dass die eben in ihren Originalklamotten, so wie sie gefahren sind, und den Original-Bikes wirklich, wie sie gefahren sind, die standen da. Also du konntest dir ganz genau angucken, was haben die an den Bikes geändert, dass die für den ehemaligen Weltcup gefahren sind.
Ich war ja bei Maxim so im Rennen gucken und als dann der Rennabbruch war, wozu wir dann später noch kommen, ist uns aufgefallen, dass Dani Pedrosa, der als Wildcard für dieses Rennen eingesetzt wurde, extrem klein ist im Gegensatz zu seinen ganzen Teamleuten, also die in der Box stehen. Dann habe ich mal gegoogelt und der Typ ist 1,58 Meter.
Ja.
Der ist winzig. Also so groß ist meine Schwester.
Ja.
Gefühlt so. Also echt ein Mini.
Der muss, wenn er absteigt von der Karre, darf er gar nicht. Er muss abspringen. So. Weißt du, wie du das manchmal so siehst bei so ganz kleinen Menschen, wenn die irgendwie von einem hohen Motorrad an der Ampel absteigen und dann so nicht einen Fuß runternehmen, sondern runterspringen und dann so anlaufen.
Früher hieß es ja auch mal, dass der zu klein eigentlich ist für die MotoGP und so. Aber ja, ich glaube, er hat auf jeden Fall an dem Wochenende Gegenteiliges nochmal bewiesen. Aber krass ist, wie gesagt, Motorhall wieder zurück, kommst halt hoch. Jetzt kommt Timon.
Ah, perfekt. Ja, wir sitzen rein. Hier in der Garage, nehmen live auf.
Genau, wir nehmen jetzt auch mal in Person wieder auf mit allen dreien.
Wir haben hier einen neuen Mieter bei uns in der Garage, heißt Timon. Und der ist jetzt gerade mit seiner EXC300 angekommen. Ja, das schneiden wir wahrscheinlich jetzt einfach. Oder komm einfach rein.
For the reals.
Ich habe ihn gerade schon so vorbeifahren sehen, dachte mir, oh, das war Timon. Ja.
Du musst mal Hallo sagen. Du musst mal Hallo, du musst ins Mikrofon sagen.
Was geht?
Wir nehmen Podcast auf.
Wir nehmen gerade RapGP auf vom MotoGP-Wochenende.
War gut.
Ja. Wir waren da. Ja. War richtig gut.
Weiter, ich höre. Okay.
So besser so.
Mal ab. Mal rein.
Verpiss dich.
Ja, der Timon fährt mit dem Slicks halt durch die Gegend.
Schön von der Supermoto-Strecke, original das Bike, so wie es ist, genommen.
Hat er Blinker hinten dran?
Keine Ahnung, also vorne hat er auf jeden Fall keine Blinker dran.
Ja, da unten.
Fährt er jetzt wieder weg?
Ja.
Ja, klar.
Er kann doch ruhig hier bleiben.
Ja, irgendwie hätte er sich hier hinsetzen können und, aber.
Timon! Du kannst doch hier bleiben!
Kannst doch Pfeife rauchen!
Kannst dich still daneben setzen. Ja, ja, also musst du ja nicht extra jetzt irgendwie sinnlos durch die Gegend fahren oder so.
Musst ja jetzt nicht Motorrad also, fahren.
Du hast Bock, Motorrad zu fahren, dann kannst du das gern machen. Ja, Timon, kümmere dich mal um die Pfeife. Wir brauchen hier noch nebenbei Pfeife und jetzt haben wir unseren Sekretär hier, der noch den
Wunderbar.
Podcast, die Regie macht nebenbei.
Unser Shisha-Knecht.
Ich hätte gern noch ein Getränk, ein Kaltgetränk, danke. Also weiter mit dem Podcast. Wir waren bei der Motorhoy stehen geblieben. Wir waren bei den Weltmeistern oder Siegern von gewissen Cups und dass die ganz schön klein sind.
Ja, aber vor allen Dingen, du kannst halt wirklich deine 300er EXC dir angucken und guckst, welche Bauteile die halt dran geschraubt haben. So, was ist wirklich... Und bei den Enduros, die fahren halt wirklich Stock quasi, ne?
Ja.
Also die haben vielleicht einen Schutz an der Bremsschutzscheibe dran, an den Krümmer, that's it, und Motorschutz, ne? Und dann haben wir auch mal so eine Moto3-Karre gesehen mit so einem Auspuff. Also, wir haben ja noch später erfahren, Moto3 ist wirklich die lautesten. aber man weiß auch, woher der Sound dann kommt, ne? Ja.
Also, der Auspuff sieht aus, als wäre es eine Trompete, die den Sound nochmal verstärkt oder so.
Ja.
Also, der Auspuff ist so riesig, du kannst halt wirklich deine Faust reinstecken. Also,
beide Fäuste, weil
beide,
zwei
sind ja immer zwei, genau.
Beide Ventil, Auslassventil.
Ja. Plot-Twist, Soundgenerator.
Oh, shit.
So, Riesenkino, 360 Grad, so Bildschirme überall und dann so eine Soundshow. So, wir haben gerade angefangen, uns die Bikes im Detail anzugucken, weißt du, so mit der Lupe. Und auf einmal spielen die halt dieses Video ab. Haben auch viele Leute zu mir gesagt, das soll man sich mal angucken, das ist krass. Ist es? Aber wir waren gerade in dem Modus so mit der Lupe an den Bikes und so, ja, komm, hier durch und mach. Und dann geht natürlich auch das Licht komplett aus, damit du ja nur auf die Monitore schaust. Licht ging nicht mehr an, die Monitore gingen nicht mehr an, hat sich dann das System aufgehangen.
Ja. Hast du irgendwann so einfach irgendwelche Linux-Befehle gesehen, die halt so an diesen Beamern so abgespielt wurden und irgendwelche Fehlercodes und so.
Ja.
Nice. Und wie dann da mit Taschenlampe versucht, noch irgendwie die Bikes anzugucken.
Ja. Und unten hast du dann Spezialausstellung, wo ja Nina meinte, da sind ja MotoGP-Karren ausgestellt. Und ich so, ja geil. Dann sind wir mit dem Aufzug von der 2 ins Untergeschoss gefahren. Fahrstuhl geht auf. Und was sehen wir?
Fahrräder.
Weil jetzt so ein bisschen verschachtelt da hinten ist, weißt du?
Ja. Ja, es gab halt zwei Sonderausstellungen. Es gab einmal so eine Elektroausstellung für die ganzen E-Bikes, also Elektrofahrräder und sowas. Und dann gab es nochmal, woanders im Untergeschoss gab es dann wirklich die MotoGP-Sonderausstellung und die war dann auch wirklich, also da hat man schon sich ganz genau angucken können, wie so ein MotoGP-Bike und vor allem auch so ein Motor aufgebaut ist.
Ja.
Also es war sehr interessant, fand ich, von der Moto3 bis zur GP.
Ja, du kommst halt auch wesentlich näher ran als auf Messen und so und du kannst halt wirklich, kannst auch anfassen, also ich glaube nirgendwo war ein Schild dran, nichts anfassen oder so.
Ja, war auch ziemlich leer, also.
Ja, wir waren die Einzigen.
Wir waren eigentlich wirklich die Einzigen teilweise.
Ja.
Und was, so müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber was ich nur anmerken will, wir waren in der gesamten Motorhall, vielleicht lass es insgesamt 20 Leute gewesen sein, wir waren die einzigen mit Maske. Also in ja. Österreich ist da irgendwie Maskenpflicht nicht mehr so am Start oder nicht generell so am Start. Ja, und war halt ziemlich leer, also ziemlich locker. Ja.
Eine Frage habe ich noch. Also ich habe gesehen in den Stories, dass der Motor von der RC16 ausgestellt war.
Ja.
Aber war der auch offen, dass man so mäßig reingucken konnte? Nein. Oder ist das
teilweise
dann wieder Betriebsgeheimnis,
also,
sage ich mal?
Der war noch verblombt. Also da waren noch von der MotoGP richtig so Sticker zwischen Zylinderkopf und Zylinder dran.
Hm.
Und die waren auch nicht durchtrennt. Also es war tatsächlich ein Motor, der noch.
Also quasi als Siegel, dass
genau.
Die halt jetzt in Action quasi den Motor nicht aufgemacht haben.
Richtig.
Als Beweis.
Also ich denke mal, dass sie den Motor nicht mehr fahren werden, aber
ja,
die Siegel waren
stehen,
auf jeden Fall noch dran. Es war nur oben, konntest du so ein bisschen der Zylinderkopf, also der Deckel vom Zylinderkopf, der war offen. Also du konntest
die
Drosselklappen sehen und die Einspritzdüsen oben und konntest auch die Drosselklappen
die
aufmachen.
Die sind ja, pneumatisch oder? Also wir haben ja keine Kette drin.
Pneumatisch sind die.
Ach stimmt, das war auch das bei dem Test, wo Nina da, wo du gefragt hattest, was das ist mit dieser Druckluftflasche an der Seite.
Mhm.
Wo Nina dann meinte, dass damit die Ventile gesteuert werden, ne?
Mhm.
Ja.
Genau. Also so weit konnte man halt nicht gucken. Ganz krass war auch noch, du hast halt alle MotoGP-Bikes von KTM gesehen, von der allerersten 2016, ne?
Mhm.
17 oder so, bis heute. Und alle Rahmen. So, bei den ersten Rahmen, der da stand, diesen Gitterrohrrahmen, weil das ist ja das Besondere an KTM, dass es halt wirklich Gitterrohrrahmen damals war, heute nicht mehr so, das sieht man dann auch. Aber der Lenkkopf ist so massiv, dass ich meinen ganzen Arm durchstecken konnte, also bis komplett fisten, der ganze Unterarm und ich habe einen richtigen Unterarm. Aber wirklich, das ist ein Loch von 15 Zentimeter oder so, ein Lenkkopf.
Oh,
ja, was von einem Biest.
Ja.
So, geht zu den nächsten und will dasselbe machen, guckt da rein und ist dann oval. Also das ist krass. Die haben, wenn man sich den Lenkkopf jetzt so vorstellt, bei uns ist ja ein Rohr quasi, unten oben sind immer ein bisschen größere Ringe für die Lager dran. Die haben im Prinzip oben unten für die Lager die großen Ringe und in der Mitte ist es ganz oval. Es ist so dünn, dass es gerade so an der am Steuerrohr vorbeigeht. Also ja, so von oben aus gesehen, ganz oval, vielleicht in der Breite 4 cm oder so.
Ja.
Damit die Luft da vorbeigehen kann an der Airbox.
Ja. Also es war wirklich richtig interessant, was die auch für Teile über die Jahre nochmal verbessert haben. Also du siehst teilweise irgendwelche, ich weiß nicht, was war, ich glaube die, ach genau, unten von der Zange, wo der Bremssattel festgemacht ist, unten an der Gabel. Und in dem ersten Modus, genau, also der Gabelfuß, danke, das war das Wort, was ich gesucht habe. Der Gabelfuß war bei dem ersten MotoGP-Bike, also erstmal ist natürlich alles gefräst, also alles Carbon oder gefräst Metall. Und der erste war einfach nur ein Stück Metall durchgehend. Natürlich ziemlich dünn, aber war durchgehend. Und bei dem letzten MotoGP-Bike war das einfach nur noch so ein Gitter. Du hast zwischendurch einfach nur noch gesehen, wie sie immer mehr Material rausgefräst haben, um trotzdem die Stabilität zu erhalten, aber Gewicht zu sparen. Konnte man richtig gut die Qualität sehen, wie sie in einer Zeit das entwickelt haben.
Also es war nur noch ein Skelett von einem Gabelfuß, ne?
Ja.
Quasi. Und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen ins Spiel, was man auch so bei anderen Firmen ja schon gesehen hat, dass eine AI im Prinzip das Teil entwickelt und dann halt wirklich so ein Teil entwickelt, wo wirklich nur die Stellen sind, wo es belastet wird. Und
ja. Also letztendlich war der Gabelfuß deutlich dünner, als du das bei uns an normalen Motorrädern dran hast. Und jetzt überleg mal, was für Bremskräfte wir an unseren Piss-Supermotos haben und was so ein MotoGP-Bike mit Carbonbremsen von 300 auf 100 runter, was da für eine Kräfte wirken und dass dieses Teil das trotzdem aushält. War richtig interessant.
Auch der Rahmen ist eigentlich nicht mehr so viel Rohre. Also viel Rohre sind da vielleicht 4 Stück dran, Stahlrohre. Und der Rest ist gefräst aus Alu und zusammengeschweißt und so. Aber ja,
ja,
wahrscheinlich immer noch günstiger als ein Carbonrahmen natürlich bei anderen Herstellern.
Ja.
Ja, das war die Motorhaul, ne? Das Arbeitsplatz haben wir auch nochmal gesehen, haben überlegt, ob man Zettel irgendwie hinlegen, für dass dann so Montag wiederkommt. Weil der Zettel hat ja da gelegen, die waren ja, hattest du es gesehen? Die Tektron KTM-Jungs, die waren ja bei Nina gewesen und haben dieses ganze Programm der Rookies durchge...
Nee, habe ich nicht gesehen.
Ja, Dennis Enschü war da gewesen. Ach so. Und Alcoba. Nee, Alcoba, oder?
Alcoba.
Oder Pedro?
Ach, die waren in der Motorhall direkt und haben sich das angehört. Ja,
mit Nina zusammen.
Ja, jetzt nach dem Rennen, ne?
Ja,
Montag. Ja, die KTM-Jungs von der GP waren ja da und halt auch die drei von der Moto3.
Mhm.
Also Marcia, Acosta und Enschü.
Genau. Mhm. Die haben aber auch richtig diese Zeug gemacht, was die Kinder dann halt da machen. Dennis ist ja noch ein Kind.
Lerne schweißen, Quatsch, löten.
Nee, ja, genau, das haben die da gemacht. Genau, das war Motorhall und von dort sind wir dann auch weitergefahren zum Campingplatz. Haben uns mal, also ich wusste, heute weiß ich, es gibt Spielwerk zweimal in Österreich. Und jetzt musst ihr, also einfach ein bisschen eine Perspektive zu fahren. Wir wollten, sagen wir mal, von Köln nach Hannover fahren und sind vielleicht von Köln nach Hamburg eher gefahren. So.
Also ja.
Wir sind richtig in den Umweg gefahren.
Eher so nach Dresden rüber oder so, ganz woanders.
Ja, eigentlich wir sind 200 Kilometer Umweg gefahren, ne?
Ja, also jedenfalls, wir waren dann irgendwann auf der Autobahn und waren dann in Spielberg da. Und ja, ich dachte mir so, also irgendwie, eigentlich hatte mich das ja vorher so ein bisschen auf Google Maps angeguckt, wie Spielberg so aussieht und wie die Berge da so sind. Und wir kommen halt in dem Spielberg an, einfach keine Berge, nirgendwo ist irgendwas von einem Red Bull Ring ausgeschildert, nichts irgendwie von MotoGP, gar nichts. Wir halten an, ich gucke so mal nur mal aus Spaß, gucke so auf die Karte. Ja, wir waren halt einfach 270 Kilometer und 2,5 Stunden entfernt von dem richtigen Spielberg. Und ich war so sauer in dem Moment.
Weil
ich war richtig pissed in dem Moment.
Lol.
Vor allem, wir waren 19 Uhr, waren wir in dem falschen Spielberg.
Ja,
so.
19:30 oder so.
Genau. Und ich musste ja noch mein Zelt aufbauen. Eigentlich war auch Anreise maximal bis 21 Uhr und wir waren halt 2,5 Stunden entfernt, sprich 21:30 wären wir frühestens da gewesen. Und ich dachte mir so, Alter, jetzt gibt's da noch Stress, dass wir da nicht auf diesen Campingplatz kommen und dann muss ich mein Zelt im Dunkeln aufbauen und dann regnet's vielleicht noch. Ich habe mir das Schlimmste ausgemalt, aber war ja dann doch im Nachhinein gar nicht so schlimm eigentlich.
Der Umweg war mega, weil wir überlang gefahren sind. Wir sind durch so ein übelstes Tal die ganze Zeit gefahren. Wir sind am Eisenerz vorbeigefahren. Das ist der Ort, wo das Erzbergrodeo durchgeführt wird. Ja. Und boy, ne? Also man kennt diesen Berg ja aus dem Fernsehen, ne? Du hast keine Vorstellung, wie groß der ist. Das ist selbst, glaube ich, wenn du einen Kilometer davor stehst, musst du den Kopf in den Nacken werfen.
Ja.
So groß ist der.
Also ihr müsst euch wirklich vorstellen, wer mal im Winterurlaub war oder so und jetzt nicht unbedingt Mont Blanc oder sonst was, irgendwelche Riesenberge, sondern so ein ganz normales Skigebiet mit, ich sag jetzt mal so 5 bis 10 Liften. Stellt euch vor, dieses Skigebiet ist vom Tal, unten wo die Autos fahren, bis zur Spitze abgebaut. Einmal komplett.
Also der halbe Berg weggenommen.
Der halbe Berg einfach in so diesen Riesenstufen einfach abgebaut und alles nur Erz.
Und dann haben wir nicht mal gesehen, wie weit es runter geht. Es geht ja, die Spaten ja immer an diesem Loch beim Erzberg-Rodeo, also diesen Enduro-Rennen. Er war auch so. Und dann sind wir schön vorbei, die Brücke. Naja, aber wir kamen dann halt an und das hat doch gepasst. Olli konnte noch das Zelt aufbauen mit relativ viel Licht, ne?
Ja, war alles in Ordnung dann. Also, wir haben uns noch raufgelassen auf den Campingplatz, habe mit meiner Kopflampe, die Martin mitgenommen hat, habe ich dann mein Zelt aufgebaut und dann sind wir pennen gegangen und dann war auch schon das MotoGP-Wochenende, was gestartet ist.
Genau, also wir sind morgens geweckt worden oder wir sind relativ früh wach geworden und dachten uns so, oh, lass mal rüber, weil wir wollten Warm-up sehen, weil wir hatten ja schon Freitag die Trainings verpasst. Wir hatten ein Weekend-Ticket, Freitag, Samstag, Sonntag. Freitag die Trainings hatten wir schon verpasst, beziehungsweise bewusst gesagt, wir fahren Mattighofen ran. Und Samstagmorgen sind wir dann schon aufgewacht zu den Motorrädern. Also erstmal morgens auch die Landschaft gesehen, wir kamen ja abends an und dann so, uch.
Berge.
Das sieht ja ganz schön aus. Wir konnten, der Spielberg war schon ein gutes Stück weg, ne? 2-3 Kilometer oder so.
Ja, also Fußweg so 15-20 Minuten oder so. Meinst du jetzt zur Strecke, bis wir gelaufen sind?
Ja, wirklich, bis wir wirklich zur Strecke waren, also nur über die Brücke und dergleichen. Ja. Und wir haben diese lange Gerade nach Turn 2-3 ja gesehen und dann konntest du das ganze Fernsehen sehen, wie sie Muppets hochfahren, die Moto3-Karren und hast die schon gehört.
Genau, wir waren, sagen wir mal 2-3 Kilometer, 15-20 Minuten Fußweg, waren wir von der Strecke entfernt und du hast die Moto3-Bikes, du hast jeden Schaltvorgang gehört. Du hast gehört, wie diese Berge da hoch sind, da und dann gebremst haben. Und obwohl es so weit weg war, also schon sehr laut.
Das kann man sich halt echt nicht vorstellen. Also als ich 2018 am Sachsenring war, da war es halt auch so, dass die Parkplätze für die ganzen Autos, die da ankommen, auf irgendwelchen Feldern, da waren die ganzen Felder abgesteckt mit Flatterband und sowas. Mhm. Und also es war echt super organisiert. Da sind dann die ganze Zeit Busse gefahren, die dann halt dich zur Strecke gebracht haben. Und da hast
Luxus
du,
hatten wir nicht.
Da hattest du keinen Stau oder sowas an Menschen. Also es war wirklich sehr gut organisiert. Und du standest auf diesem Parkplatz, der, weiß ich nicht, 5 Kilometer oder sowas weg war, aber halt so ein bisschen höher gelegen auf so einem Feld. Und du hörst die ganze Zeit schon die Moppelzahl anklein. Also wie die schallen, das ist schon super laut. Also
ja, muss man auch wirklich mal live erlebt haben, wie laut und wie die wirklich klingen. Also klang auch ziemlich anders, fand ich. Also gerade Moto 3 klang ganz anders, als man es eigentlich so im Fernsehen hört. Also so dieses kernige, so ein bisschen
sonorende.
Wie bitte?
Sonorende, dieses schwingende.
Genau. Das hast du viel, viel mehr gehört, als du es live gehört hast. Und sie klangen auch dumpfer, als man es im Fernsehen hört.
Ja. Die klingen dann wirklich eklig hoch immer im Fernsehen. Und wir sind dann zur Strecke und wir mussten viel laufen. Also Spielberg ist ja in den Berg so reingebaut. Wir hatten die KTM-Tribüne, die so in der Mitte ja eigentlich liegt. Und wir mussten alles zu Fuß laufen. Also einmal im Prinzip hoch, rüber, runter. Wir haben fast die ganze Strecke an den Tag ja auch noch abgelaufen. Also wir waren in verschiedensten Positionen. Und das Erste, was wir gesehen haben, war die letzten 2 Kurven, wo die ja so in den Berg runterfallen, die Moto3s. Und dachten uns schon, doch, Alter, später sind die schnell. Ja. Also das ist die spektakulärste Kurve ja eigentlich, ne? Finde ich so an Speed und dergleichen.
Du meinst die vorletzte Kurve, wo wir vorbeigelaufen sind. Da lassen die ja so richtig reinlaufen. Das ist ja nicht so eine Kurve, wo du voll bremst, einklappst und weiterfährst, sondern sie lassen so reinlaufen, richtig. Ja. Und boah, das war Moto 3 richtig schnell schon. Und dann dachten wir uns so, wie fährt denn die MotoGP da lang? Ja. Also, die wird ja richtig lang pesen.
Und was ich auch nicht erwartet hätte, wie nah man doch rankommt. Und ich hatte halt meinen kleinen Tele bei gehabt, also 200 Millimeter. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Also so ein Sportfotograf fängt erst bei 400 eigentlich an, 500. Das sind diese richtig langen Rohre. So ein 200 Millimeter ist immer noch so groß wie eine Red Bull-Dose, so eine mittlere eigentlich. Also kein Riesenvieh. Und ich habe wirklich Fotos gemacht, wo komplett der Fahrrad drauf ist. Nicht weit weg richtig spektakuläre Fotos auch teilweise gemacht. So. Bin ich schon zufrieden damit. Also bessere Bilder mache ich in Schönerlinde und Templin auch nicht, ja, weil ich da genauso nah quasi rankomme.
Also das eine Bild in der Kurve durch die Bäume durch, wo du die drei Moto3-Fahrer drauf hast, das ist schon ein sehr, sehr schönes Bild. Ich weiß nicht, ob du das, lädst du das hoch bei Instagram oder
ja,
so? Kann man sich
machen,
das angucken? Dann könnt ihr ja mal nachgucken. Wenn du es hochgeladen hast, das ist schon.
Das Bild habe ich auch, das war eigentlich genau die Perspektive, wie als wir damals in Templin waren. Da hattest du auch auf der ersten
lustig,
gerade.
Lustig, dass du es sagst. Martin hat nämlich genau das gleiche gesagt, als wir vor Ort waren.
Ich habe die Bilder vorhin gesehen und das hätte eigentlich genau das Bild sein können, was du von mir damals gemacht hast.
Die Dimon kennt's auch, ja.
Ja, stimmt.
In Templin an der Kartbahn steht man halt so ein bisschen höher und hat so einen Baum im Prinzip. Ja, das ist halt
genau das gleiche Bild eigentlich. Grad.
Man hat halt oben so die Bäume, die so rübergehen. Und wenn man so Mitzieher macht, hat man immer die Bäume halt oben im Bild drin. Und ich habe das gleiche Bild quasi gemacht von Garcia.
Ja.
Und das sieht genauso aus. Was auch cool ist natürlich, und jetzt habe ich richtig Blut geleckt, ne? Weil wir kennen die Bilder von der MotoGP, ne? Wir sehen den ganzen Tag die Bilder. Die sind eher dokumentarisch und clean gehalten. Ich habe ja einen Look. Das heißt, ich habe MotoGP fotografiert und meinem Look da drauf. Das ist so ungewohnt halt.
Ganz anders, ja.
Warum machen das nicht alle so? Das ist voll geil halt. Wenn jeder Fotograf sagt, komm, das muss jetzt nicht alle komplett realistisch aussehen. Hier gibt es einen Look drauf und.
Ja. Na, ja, manchmal macht der GP Foto, der macht ja manchmal so Bilder, die nicht, ich sag mal, für die Zeitung gedruckt sind, sondern die halt einfach künstlerisch was darstellen und so ja, das schön aussehen lassen. Aber so diesen analogen Look, wie du den hast, hat keiner gemacht. Und das,
ja.
Ja.
Echt schön. Ich Bock auf mehr.
Ja, also wenn ihr jemanden kennt, wie man irgendwie Fotograf an der MotoGP-Strecke sein kann, meldet euch bei Martin, der hat Bock drauf. Ja. Fotografkarriere geht doch noch steil.
Man muss mal, wie gesagt, richtig lang laufen und ich glaube, bei Sachsenring ist auch schon Kurve, aber so Assen oder Silverstone, die so platt sind. Ey, wir hatten so eine halbe Bergwanderung gemacht, ne? Ich habe an den Tag, müsst mal gucken, wie viele Kilometer wir gelaufen sind. Mindestens 20 Kilometer oder so.
Geht auch teilweise richtig steil bergauf. Also ja, da gibt es ja immer so eine Straße, die so eine Ringstraße, sage ich mal, die außen rumfährt, so für Service-Vehikel und sowas. Und da geht's wirklich richtig bergauf. Also, dass du nicht mehr so normal laufen kannst, sondern so richtig so Schritt für Schritt da so den Step machst. Und ich hatte auch echt Muskelkater nächsten Tag. Gut, ich bin auch so ein Homeoffice-IT-Typ, aber ich muss sagen, das war schon, ja, war ganz schön anstrengend.
24.000 Schritte habe ich gemacht am Samstag.
Boah.
Wir sind ja auch dann hoch zur Turn 2, 3, die halt so richtig wohl sehr angeblasen kommen. Und wenn man sich Spielberg auch mal so anguckt, hat man kein Gefühl dafür, diese lange Gerade, diese Hochballern und dann die 90-Grad-Kurve, wie steil das ist. Also wir lassen es hier gerade MotoGP bei hinten laufen. Wir standen an der Kurve und wir konnten die Gerade nicht runtergucken, weil die teilweise so abfällig ist, dass es blind war für uns. Ja. Weil sie haben die aus der Ferne gesehen, nach der Stadt Ziel, wie sie hochkommen, gehört die ganze Zeit, dann klingen sie auch am geilsten eigentlich von vorne. Und dann erst, wenn sie auf dem Berg drauf waren, haben wir sie wieder gesehen.
Bedingt natürlich auch durch diese neue Michelin-Wand, die sie da jetzt noch hingebaut hat, durch den Crash letztes Jahr, haben sie natürlich nochmal so eine Wand da hingebaut, dann sieht man noch weniger. Aber selbst wenn die Wand nicht wäre, also du kannst wirklich nicht die komplette Gerade sehen. Es geht so steil bergunter oder hoch in dem Fall.
Ja, auf der KTM-Tribüne waren wir dann gewesen. War auch, Samstag war schon wirklich leer gewesen, da kommen wirklich nur die Nerds ja quasi, wie wir da haben sich das
Man muss halt auch überlegen, dass so ein Weekend-Ticket dann natürlich nochmal ein dezent mehr kostet als nur ein Sonntagsrennticket. Und die wenigsten kaufen sich natürlich ein ganzes Weekend-Ticket, aber da hatten wir natürlich Glück.
Ja, aber die KTM-Leute haben ja alle ein Weekend-Ticket bekommen.
Ach so, ist das so?
Ja, klar.
Oh.
Also ich glaube nicht nur, dass nur Merle eins bekommen hat, sondern dass pauschal alle ein Weekend-Ticket bekommen.
Ach so, du meinst alle KTM-Mitarbeiter oder generell Leute, die mit KTM zu tun haben.
Genau.
Aber man kann trotzdem einen KTM-Tribüne, ein Sonntagsticket kaufen möglicherweise.
Genau.
Ja, dann sind wir Samstag da eben einmal um die Strecke rumgelaufen, haben ziemlich viel geguckt, eher so alles mal abgelaufen.
Wir haben noch
ein Goodie-Pack
bekommen.
Genau, und dann jeder KTM-Tribünen-Ticket-Inhaber hat noch so ein Fan-Package bekommen. War natürlich schlau gemacht von KTM. Dadurch war die ganze KTM-Tribüne natürlich orange. Es gab eine Fahne, es gab eine Cappy, allerdings so eine Baseball-Cappy, was bei uns ziemlich lustig aussah, weil wir eigentlich nicht so die Cap-Träger sind. Aber haben wir dann trotzdem gemacht, war ja auch ziemlich warm und ziemlich sonnig. Was ich uns jetzt noch merke.
Die Fahne haben wir später erst bekommen, am Sonntag, ne?
Genau, dann gab es noch eine Maske, einen Beutel gab es noch, so einen Strickbeutel, so eine Art Rucksack. Und noch ein paar Sticker gab's. Und 10% Rabatt auf KTM Motorhall. Danke dafür.
Das ist Shirt erwähnt. Das Shirt, das wir bekommen haben, es ist besser verarbeitet als das Shirt, was ich mir in der Motorhall gekauft habe. Ja. Ich habe 25 Euro so einen Fetzen gekauft, eigentlich in der Motorhall, muss man so zu sagen. Und habe ein wesentlich besseres Shirt bekommen, umsonst als Fan-Package.
Ja. Das ist auch eigentlich ein ganz cooles T-Shirt. Also werde ich vielleicht mal vertragen, mal sehen.
Ja, ist cool eigentlich, ja.
Ja. Ja, das war der Samstag, würde ich sagen.
Ja, wir standen ja Samstag noch in der Kurve im Qualifying geguckt.
Ah, du willst auf eine Person mit der 93 hinaus?
Ja.
Ja, also...
Also, man für uns war es ja auch das allererste Mal, diese MotoGP-Leute zu sehen. Wir gucken sie ja nur im Fernsehen und dann siehst du ja von den Augen zu fahren, ne? Und du siehst halt Turn 3, wie die alle raufgehen abkommen. Da haben wir uns dann Qualifying angeguckt. Es war eigentlich eine schöne Location. Wir saßen da schön in der Wiese, direkt am Zaun. Und... Du hast dann auch gemerkt, Marquez dreht auf, dreht auf, dreht auf. Also wie der manchmal ankam. Man hat schon einen Unterschied nochmal in der Körpersprache gesehen, wie er fährt. Und ich sag mal zu Olli, ey, jetzt kommen wir Marquez gucken, ne? Und ich glaube, dann ging er weit. Das nächste Mal ging er richtig gut. Hm. Und ich schon wieder zum Olli, komm, ey, guck mal, Marquez kommt wieder. Jetzt musst du wieder hingucken, wa? Und dann ist das Ding gewesen, wo er weggerutscht ist. Und jetzt, also... An den Samstag hatte ich das Gefühl, MotoGP-Fans sind Rossi-Fans. Es waren so viele Rossi-Fans da.
Ja.
Und jetzt kommt das Bescheuerte, es ist wirklich so passiert. Marquez legt sich da ab in der Kurve. Q2. So ein Mob aus Rossi-Fans geht an den Zaun und brüllt die ganze Zeit wie so Affen: Rossi, Rossi, Rossi. Zu Marquez.
Hooligans,
und da war ja nur 10 Meter Unterschied. Natürlich hört er das. Und ich dachte mir so, ja, was soll denn der Shit, weißt du? Wir haben Q1 gesehen, wie Rossi irgendwie Platz 17 sich in der Startaufstellung geholt haben. Ja. Gucken auf der anderen Seite zu Marquez, push. Also,
sie sind halt auch wirklich, als er sich gemault hat, sind sie halt auch wirklich, ihr müsst euch vorstellen, die sind wirklich aufgesprungen, wie so Fußballfans, die gerade sehen, wie ein Tor fällt oder irgendwas. Mhm. Und haben ihn wirklich so... ausgelacht. Also die haben wirklich
ausgebuht
und ihn so richtig so, haha, ha, du Lappen. Also keine Ahnung, was sie gesagt haben, aber halt geflucht so ein bisschen und ihn halt so runtergemacht und dann nach vorne gerannt und wie du schon sagst, dann halt Wale gebrüllt. So toxische Fans, unglaublich. Und halt wirklich erwachsene Männer, die eigentlich das besser wissen sollten und reflektierter sein müssten, aber... War echt, fand ich ziemlich, ziemlich schade, dass es so Leute gibt da. Und es waren nicht wenige.
Ja, ja, ja. Vor allen Dingen saß ich in der Kurve so und wenn es dann halt wirklich so ein Fahrer gibt, wo ich eher Fan bin, dann bin ich irgendwie schon Marquez. Also ich habe mich dann am meisten auf Marquez immer geachtet. So. Ja. Also für mich auch dann immer die Gewissheit bekommen, ich bin Marquez-Fan anscheinend. Neben uns saß, also waren nur Rossi-Fans da gewesen quasi. Aber neben uns saß eine Frau mit einer 93, also war eine Marquez-Fan, weißt du? Und ich... Normalerweise, beziehungsweise da in der Kurve haben sich so ein paar Fahrer gelegt oder weggerutscht und so, und die hat man dann zugejubelt. Garcia hat sich ja dann noch aufs Maul gepackt, ne, bei den Qualifying, wo erstmal gar nicht so klar war, ob der eine Verletzung hat, dann ist er aufgestanden, gewunken und wir alle so, yay, war. So, also Marquez, nichts passiert, läuft da weg, die werden ja dann weggefahren zu Boxengasse und ich wollte eigentlich so aufspringen, so, Marquez, und hab's mir nicht getraut, so, und die Frau nehmen mir auch nicht.
Ja.
Also.
Ja, die waren halt auch ziemlich besoffen alle, muss man ja auch mal sagen. Ja. Also ziemlich viele haben wir gesehen, die da wirklich Samstag 14 Uhr nicht mehr laufen konnten. Also die haben sich da wirklich, es war natürlich auch 30 Grad und Sonne, also da wirkt so ein Bier nochmal anders, aber die haben sich da richtig einen reingelötet, haben sich da richtig einen in die Birne gezwirbelt. Und dann so ein Mob wird ja auch schnell mal aggressiv, ne? Und dann denkt man sich auch so, traue ich mich das jetzt so? Nee, lieber nicht.
Ich fand süß, dass sie ja mit ihrem Mann da war, der Rossi-Fan ist. Also er Rossi-Fan, sie Marquez-Fan. Und irgendwann hat er gesagt, und ich hab noch so mitgehört, wie sie sagte zu ihm, Schatz, ist gut, er hatte seine Zeit. Stellt sich raus, das waren unsere Nachbarn auf dem Campingplatz.
Stimmt,
ja, stimmt. Viele tausende Leute da, also 10.000, 30.000 Leute waren dann da gewesen. Ich sitze in der Frau und denke mir, ja gut, die zwei Marquez-Fans da und sitze dann so einen Samstagabend im Campingplatz, guck so rüber und dann sitzen die da beide wieder.
Ja, war auch ein lustiger Zufall.
Ja.
Ja.
Was ich auch lustig fand, die Storys, die ihr gesendet habt oder die Videos in der Gruppe, wo ihr dann halt am Sonntag auf der KTM-Tribüne saßt und genau vor euch zwischen den ganzen orangen Leuten einfach so ein Typ mit einem Petronas-Hemd mit einer riesengroßen gelben 46 auf dem Rücken. Ja. Das hat mich auch gekillt, ey.
Ja. Der war ganz, ganz proud und hat nochmal im letzten Jahr nochmal Merch gekauft, den letzten Merch von Rossi, wo er noch gefahren ist.
Also man kann sich auch vorstellen, also jeder Fahrer hat da so einen Merchstand oder Rossi 10 Merchstände in jeder
Wirklich?
Ecke.
Wirklich, so krass, ja.
Und von den, wenn du spezifischen Fahrer hast, von denen du Merch kaufen willst, dann musst du wirklich die Strecke ablaufen und gezielt suchen und so. Ich war dann irgendwie hier Turn 2, 3, halt oben auf dem Berg und dann nochmal hinterm Berg gegangen, da waren die Toiletten und neben den Toiletten war der Alex Rins Merchstand zum Beispiel.
Hat das nicht Bad MotoGP Memes auch gepostet? Das ist tatsächlich, dass er eine Person gesehen hat, die komplett in Alex Rins Merch war und dann sich so dachte, oh, sowas gibt's auch.
Ansonsten, wie fandst du die KTM-Tribüne, was wir so von der Strecke gesehen haben? Verglichen zu den anderen Tribünen vielleicht sogar?
Verglichen zu den anderen Tribünen war es auf jeden Fall die Tribüne, wo du am meisten Überblick hattest über die Strecke, fand ich. Hm. Also man war halt, wie gesagt, mitten in der Strecke drin. Dadurch, dass die Strecke leider, sie ist halt ziemlich bergig. Dadurch siehst du manche Passagen eben nicht, weil sie höher oder tiefer liegen. Aber man hat die zweite Gerade nach Start und Ziel hat man komplett gesehen.
Man hat das letzte Stück unter Start und Ziel auch immer gesehen, ne?
Die erste Kurve hat man gesehen und von der ersten Kurve bis zur zweiten Kurve, die dann den Berg hochging, hat man die ganze Gerade gesehen. Oben den Bergpart dann nicht und dann eben diese zwei Linkskurven, also das Omega, das war ja dann direkt vor uns. Und ich finde, da hat man schon ziemlich viel gesehen. Dafür gab es aber andere Tribünen, wie zum Beispiel die oben Kurve 2. Oder 3 ist das, glaube ich.
3 eigentlich, ja.
Also der Berg dann oben. Das ist natürlich die spektakulärste.
Ja. Da war es, wo sie da hochkommen. Und da war dann auch am Sonntag der richtige Unfall ja auch. Genau, und auch also, so in den Qualifying und den Trainings waren, wenn dann Unfall, dann dort ja gewesen. Ja.
Also das ist natürlich die spannendste Tribüne da oben, die bei Turn 3. Dafür, wie gesagt, KTM-Tribüne sieht man eben mehr von der Strecke und bekommt vielleicht auch ein bisschen mehr mit. Also es gab natürlich überall, wie man es kennt, auch diese Monitore, wo man dann den Live-Feed noch sieht und noch einen Kommentar dazu, was leider nicht der von Servus TV oder The Zone oder sonst was war, sondern was halt so ein eher so Rummel-Kommentar war und jetzt stehen wir alle auf und jetzt kommt die KTM und jetzt sind wir alle zusammen.
Mach mal Applaus, bring mal den Fahnen.
Spielberg, mach mal Lärm.
Okay, let's go.
Okay, let's go. Ja, und dann kommt halt irgendwie so ein KTM auf Platz, weiß ich nicht, 6, 7, 8 oder so. Klar, man ist die auf der KTM-Tribüne, man sollte die KTM... Ich
bin da nur vorgefahren, weil die ihn so angefeuert
richtig,
haben.
Richtig, nur durch uns, weil wir da immer die Fahnen gewedelt haben.
Er hat immer rübergeguckt, jedes Mal. Nein, nie.
Absolut nicht.
Ja. Wir hatten ja das Thema mit dem Kommentator auf der Strecke, weil ihr mich das ja gefragt hattet, wie das damals war, ob man den Kommentator, der da halt vor Ort ist und durch die Lautsprecher dann da quatscht, ob man den gut hört. Ich meinte, man hat ihn gut verstanden. Wie war das in Österreich?
Also es gibt natürlich die standardquäkigen, diese trompetenartigen Lautsprecher, die man überall hat, wo so Durchsagen gemacht werden.
Diese Bahnhofslautsprecher,
die waren aber nicht auf jeder Tribüne. Also bei der Red Bull-Tribüne, bei unserer Tribüne und bei der Tribüne bei Turn 3 hatten sie zusätzlich nochmal so eine große Anlage aufgebaut, wie so vom Musikkonzert, so in kleiner Form. Ja. So eine PA-Anlage halt. Und die hat man schon deutlich verstanden. Also es war schon in Ordnung. Die Musik lief da auch ein bisschen so nebenbei. Der Sound war ganz in Ordnung. Aber natürlich, wenn die Bikes da vorbeifahren, ja gut, also so laut kann eine Anlage gar nicht sein, dass du da noch irgendwas verstehst. Also
wenn sie nicht gerade hinterm Berg waren. Ansonsten, ich glaube, wenn du eine Vorstellung hast, also stell dir einfach ein Sportbike ohne Einschalldämpfer vor und nochmal doppelt so laut. Also es war wirklich absurd laut. Wir waren ja auf der Tribüne. Ja, schon 150 bis 70 Meter weit weg.
Ja.
Wir waren ein gutes Stück weg. Wir hatten alle klingelnde Ohren.
Ja.
Das ist richtig, es ist wirklich, 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 wirklich laut. Ja. Man kann sich's nicht vorstellen und man kann nachvollziehen, dass Anwohner von Rennstrecken genervt sind, weil du hörst das halt einfach kilometerweit bis ins Tal da, auch in Spielberg, ja.
Ja, also war ich auch ziemlich erstaunt, wie gerade aus den Moto3-Bikes, aus so einem kleinen Zylinder, wieder so viel Kraft und also ist ja auch, das merkst du ja auch, sehr viel Druck, der da aus diesem Auspuff rauskommt, wie laut das sein kann. Also War beeindruckend. Das muss man echt mal live gehört haben.
Das fand ich damals in 2018 auch beeindruckend, wie laut diese kleinen Motorräder sind, was da aus den Tröten hinten rauskommt.
Ja.
Ist dir aufgefallen, Max, der Geruch damals?
Boah, weiß ich nicht mehr. Also wie gesagt, 2018 war ich da und da fand ich schon Mopeds cool. Da stand ich auch kurz vor meinem A1-Führerschein, aber okay. Da war ich halt noch gar nicht im Game. Also ich habe es mir gerne angeguckt und so ein bisschen ein, zwei Leute kannte ich halt schon, irgendwie mal, wenn ich mal das zufällig gerade angemacht habe im Fernsehen. Aber auf den Geruch habe ich jetzt nicht geachtet, ne.
Bei mir ist das aufgefallen, dass wenn Pause war und dann kommen die Ersten an dir vorbei, dann riechst du diese Abgase und die fahren halt einfach an, dann Sprit halt so und du hast es gerochen, ne? Also,
ja, auf jeden Fall. Gerade die Kurve, die vorletzte Kurve, wo wir da waren, wo die ziemlich nah sind, da riechst du das wirklich, ja.
Ja, ja, nee, und Moto 2 klingt einfach am geilsten. Also das, kein Video tut denen wirklich gerecht sein, wie geil die Dinger klingen. Also
wenn die auf die Kurve zufahren, das finde ich ja fast noch geiler, wenn sie so reinrollen lassen, also in die Motorbremse reinrollen lassen und dabei so runterschalten. Mhm. Das ist so ein voluminöser und schöner Sound. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es klingt sehr, sehr rau und sehr motorsportlich, weiß ich nicht. Ja. Also das ist richtig gut. Ja.
Und beim Runterschalten immer viel zu und richtig laute. Also so Pop, nicht Pop, Pop, ne? Und kommst da, ziehst den Berg, wo die runterläufst, oder drei Stück. Begrenzer, ne? Den oberen Berg, das klang wie Podracer.
Ja, du hast ja doch Stories gemacht. Also es gibt eine Kurve, die Turn 4 müsste das sein oder 5, wo Moto 2 Karren immer in Begrenzer reinfahren. Und die sind so übersetzt, dass sie die letzten so 50 Meter einfach so richtig in Begrenzer da reinknallen. Oh, das ist so geil. Da kriegst du wirklich Gänsehaut, wenn du daneben stehst.
Ja, war gut gewesen. Genau. Und sonst haben wir, abgesehen von dem Fan-Package, haben wir uns noch einen guten Sonnenbrand besorgt.
Ja.
wir mussten halt so dahin laufen, auf so einer dummen Einbahnstraße und immer an so einem Feldweg, war dumm gewesen, eigentlich dahin zu laufen, ne? Aber auf der Hälfte haben wir gemerkt, scheiße, sie haben die Sonnencreme vergessen und so. Ja. Die hätten mal, Oropax haben sie uns ja noch gegeben bei dem Fanpackage. Sie hätten Sonnencreme mitgeben sollen, ne? Ja. Das wäre super gewesen.
Wäre richtig gut gewesen. Das hätte mir geholfen. Dann hätte ich nicht gestern meine Haut von der Stirn wie eine Schlange abziehen müssen.
Vor allem haben wir noch Pause. Hast ja mal zwischen 12 und 13 Uhr hast du ja Pause. Haben uns da ganz oben in den Berg ringelegt und haben gepennt. Das war auch gut gewesen.
Also wir hatten auch wirklich abends einen leichten Sonnenstich, würde ich echt sagen. Ja. Also es war wirklich, wenn du dann bei 30 Grad und Sonne ohne Schatten da so 5 Stunden oder so verbringst, merkst du dann schon ziemlich. Und es ist ja auch anstrengend, da durch die Gegend zu laufen. So. Und das war dann schon gut anstrengend. Deswegen haben wir Samstagabend dann auch nicht mehr viel gemacht und dann ab ins Bett noch eine Pfeife geraucht und dann hat es auch schon angefangen zu regnen.
Genau, ja, es hatte geregnet und ein Regenradar von mir, also deins hat gesagt, es wird die ganze Zeit regnen, mein iPhone-Wetterbericht, der ja alles bedeuten kann und nix, meinte so, nö, es fängt erst um 15 Uhr an zu regnen und Olli so, meiner sagt, es regnet von 3 Uhr morgens bis nächsten Tag 3 Uhr morgens, wie kann deiner sagen, dass es nicht regnet, aber einmal hat er recht gehabt, dieser scheiß iPhone-Wetterbericht, und das war an den Tag. Ne?
Ja, also war richtig Glück. Also nachts hat es ziemlich viel so immer mal wieder geregnet. War natürlich im Zelt nicht ganz so angenehm, aber gut, das geht schon. Konnte dann so ein bisschen pennen. Aber es hat dann morgens um 8 aufgehört oder so und dann sind wir aufgestanden. Und dann hat es auch wirklich den ganzen Sonntag nicht geregnet, ne? Also erst abends dann wieder, als das ganze Spektakel vorbei war. Also es war echt glücklich.
Ja. So eine lange Heimreise gehabt irgendwie, weil ja, Rennen wurde ja nochmal abgebrochen und neu gestartet und dann haben wir nochmal fürstlich gegessen in Österreich im letzten Wirtshaus. Ja. Einfach
richtig Schnitzel mit Rahmsoße und Klößen reingeknallt.
Ey.
Boah, das war geil.
Ja. Und dann irgendwie.
Nicht, wenn man in Österreich ist, ey.
Ey, wirklich, das haben wir uns beide gesagt. Für Martin Käsespätzle natürlich und für mich nochmal ein richtig leckeres Schnitzel. Ja. Mussten wir nochmal mitnehmen.
Almdudler. Ey, und dann hatten wir ja, wir waren ja, da gab es ja so eine komische Burg im Ort. Also so mittelalterlich. Die eine Hälfte war Bar, Shisha-Bar, Tatsache.
Wallah, ich schwöre, wenn ich hier wäre, Shisha-Bar würde mies laufen.
Hey, Maxim,
hier eine Shisha-Bar
würde Video
mies
geschickt.
Laufen.
Hey, Maxim, so ein Video schickt, hier, guck mal, so ein Burg mit Shisha-Bar drinnen würde mies laufen. Und dann fährt so ein Mädchen, ich stehe wirklich weit weg, ne, zoom halt voll rein, laber, guckt euch mein Handy, fährt so ein Mädchen mit so einer MT-09 Tracer vorbei, winkt mir, hab mich komplett aus dem Konzept gebracht. Und ich so, hä? Gar nicht gewohnt.
Hat ihn direkt einen Harten bekommen, wollte direkt hinterherlaufen. Hier ist meine Nummer.
Und dann waren wir dann auf der anderen Seite in dieser Pizzeria essen und dann stellt die uns so ein Körbchen mit Brot hin, ne? Also wir bestellen Getränke, hey. Getränke kommen. Dann stellt die halt so ein Päckchen mit Brötchen hin, also Brot hin, so verschiedene Sorten. Und ich lieb Brot, ne? War auch richtig gutes Brot, so kleine Dinger, so, ne? So die Hälfte davon weggenascht, gute Pizza. Dann wollte mal bezahlen. Und dann fragt die mich, wie viel ich von dem Brot gegessen hab. Ich sag, ich hab halt einen Almdudler und die Pizza. Ja, wie viel haben sie denn von dem Brot gegessen? Und ich so, was? Zwei, drei, keine Ahnung. Ja, ich musste dieses Brot bezahlen. Hä? Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das normal ist in Österreich, das können uns andere Leute sagen, aber ich war so komplett confused und mache ich jetzt eine Szene?
Also sie hat halt wirklich gesagt so, ja, da waren 4 Stücken Brot vorher drin, jetzt ist noch so viel drin, ah okay, habt ihr also so viel Brot gegessen. Also sie hat es wirklich abgezählt.
Klingt ja mega deutsch.
Ja, also keine Ahnung, also eigentlich kennt man es ja aus dem Restaurant, dass halt vorher Brot hingestellt wird und dann kannst du es halt so naschen, so Olivenbrot oder irgendwie sowas oder mal mit Knoblauch noch dazu oder so. Ja, wir haben halt wirklich danach das abgerechnet, wie viel Brot man gegessen hat, ohne es vorher einem zu sagen.
In Österreich wahrscheinlich einfach in der Bar fragen sich, wie viel Salzstangen du noch gegessen hast.
Wirklich, und ob du, wie viel Luft du da weggeatmet hast, messen sie den Sauerstoffgehalt noch in ihrer Luft da. Also.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich war ja im Sommer auch in Österreich und halt auch gefühlt jeden Tag halt irgendwie in einem Restaurant gewesen zum Mittagessen, wenn wir halt irgendwie unterwegs waren. Das war so entspannt. Also die Kellner und sowas, das hat die halt irgendwie so gar nicht gejuckt. Die haben dir dein Essen hingebracht und dann war das schick.
Aber ich glaube, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Österreich, Steiermark und so ein bisschen Tirol östliches Österreich und zwischen Tirol und dann Richtung Italien und Südtirol und so weiter. Da gibt es einen ganz großen Unterschied, was die Gastfreundlichkeit betrifft. Also so habe ich es zumindest wahrgenommen. Ja. Also in Tirol sind es ja alle übel nett und echt freundlich so und immer gut drauf. Und da, wo wir waren, ich weiß nicht, also ob das jetzt da in dem Stress lag oder so, aber generell auch, als wir abseits von der Strecke auf dem Rückweg noch essen waren und so, das war alles, war nicht so überzeugend, wie man es kennt eigentlich.
Ja, also
so
von wir Berliner oder Brandenburger, wir sind ja pumpig. Also wir meinen das nicht so, wir kommen halt einfach nur so rüber. Die Ösis haben echt doch keinen Hehl draus gemacht, dich merken zu lassen, dass sie eigentlich keinen Bock auf dich haben.
Ja, habe ich auf dem Rückweg morgens, auf dem Sonntag, waren wir bei der Tankstelle, nachdem wir vom Zeltplatz alles zusammengepackt haben. Und dann sind wir nochmal an der Tankstelle ran, weil ich wollte noch einen Kaffee trinken, damit ich in den Tag komme, und Martin wollte einen Red Bull haben. Wir also bei der Tankstelle nochmal ran, ich reingegangen, Martin im Auto gewartet. Ich rein, ja, einen Red Bull hier am Tresen gestellt und einen Kaffee noch bitte. Mit Milch bitte. Fragt sie mich, einen verlängerten? Also ich kenne den Begriff verlängerten Kaffee, kenne ich einfach nicht. So, ich so gefragt, nee, also einen normalen Kaffee. Ja, einen verlängerten? Ja, also ich weiß nicht, also einfach einen normalen Kaffee mit Milch. Also einen verlängerten. Ja, also wenn das, wenn das bei Ihnen ein normaler Kaffee ist, dann nehme ich einen verlängerten.
Wenn das Ihre Art ist, Kaffee abzumessen, bei uns sind es halt einfach 0,3. Wenn es bei Ihnen 13 Zentimeter ist, ein verlängerter und ein normaler 10 und ein kurzer 8, keine Ahnung.
Ja, wirklich, also ich habe sie dann wirklich ihr klar gemacht und sie versteht, sie müsste ja auch hören an meinem nicht vorhandenen Dialekt, dass ich jetzt nicht aus dem Ort komme und nicht weiß, was sie jetzt gerade eigentlich von mir will. So, und ich dann, ja, machen sie halt einen Kaffee.
Also, mach mal,
da kipp mal irgendwas rein, wird mir schon schmecken. So, also völlig auch nicht irgendwie dann mir erklären wollen, was das ist oder irgendwie. Einfach hat sich umgedreht, hat einen Kaffee gemacht, mir auf den Tisch geknallt und Milch gibt's da hinten am Tresen.
Ja, ich erkläre dir jetzt, was ein verlängerter ist. Ein verlängerter Kaffee besteht aus einem starken, tiefschwarzen Espresso, der mit heißem Wasser gestreckt wird, in einen Hinkel.
Also ja. Okay, also ein gestreckter Espresso.
Ja.
Ah, okay. Ah, gut zu wissen. Und was ist dann ein normaler Kaffee? Also gibt's das nicht in Österreich, oder?
So, jetzt pass auf, jetzt, wir hatten ja auch so ein bisschen gestruggelt, so wie die Österreicher reden und so, mit dem Dialekt und so. Und wir denken uns ja immer wie Berliner, ja, wir haben halt noch einen Akzent oder einen Dialekt. Aber den verstehen ja Leute, ne? Hä? So, waren wir bei diesem Wirtshaus essen gewesen. Olli nochmal auf Toilette, ich schon zum Auto. Und es ist so ein kleiner Ort gewesen. In dem Haus, wo wir waren, waren mehrere Sachen. Ein Biergarten, das Wirtshaus, ein Hotel und eine Bank. Und der Parkplatz war auf der Seite von der Bank. Also geht zum Auto, merkt dann irgendwie so, und Stress, oh scheiße, mein Portemonnaie, habe ich das jetzt drin liegen lassen. Sieht immer so eine Familie vor dieser Bank stehen und sucht irgendwas. So, jetzt pass auf, jetzt kommt's. Warte, ich gehe mal ein bisschen weiter weg, damit ihr auch das gleiche Feeling bekommt wie ich. Also ich dachte mir, okay, ich helfe denen. Also habe ich gerufen.
Was sucht dann?
Und sie so, was sucht dann? Und sie so, excuse me, we're looking for the Pension oder Hotel? Und ich so, oh, it's a ride all around the corner. Geh dann halt wieder rein, um mein Portemonnaie zu holen, sprechen die halt Deutsch mit den an der Rezeption. Und dann merke ich, ah ja, doch, Berlinern, kannst auch so Berlinern, dass die Leute das nicht verstehen. Wenn du halt rufst, was sucht da an? Weißt du, so von 0 auf 100 Berliner. So wie, was?
Was sucht ihr denn?
Was sucht da an?
Was sucht da an? Da kickt dann so.
Guckst du so blöd.
Was so?
Was hat denn?
Mach mal schnell.
Ja.
Abschweifen wir langsam mit.
Ich wollte es auch gerade sagen. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt eigentlich noch einen Urlaubstrip-Podcast machen oder ich glaube, wir können auch langsam mit MotoGP dann anfangen, oder?
Wir können MotoGP anfangen. Ey, ich wollte es mal erzählen. Für uns war das eine Experience. Wir hatten auch nochmal, jetzt können wir das Thema abschließen. Max, du hast Tickets nochmal gekauft für den Sachsenring 2020 oder 2021, ne? Oder
ja, 2020, ja.
Genau, also wollte ich nochmal ein zweites Mal hin. Weil wir hatten uns dann auch gefragt, okay, wir waren da, würden wir es nochmal machen? Die Antwort ist, nein.
Ja.
Tatsache, nein. Also. Aber haben wir es bereut? Kein Stück. Also es ist halt wirklich...
Auf keinen Fall. Also es ist halt wirklich eine Experience, wo man ganz klar sagen muss, das ist so ein Ding, das muss man einfach mal gemacht haben. Also man muss mal da gewesen sein, man muss mal mitreden können, mal sagen... weiß nicht, was mein Handy jetzt daran gerade an okay Google verstanden hat, aber okay. Jedes Handy jetzt, der zuhört gerade. Nee, also genau, es ist halt wirklich eine Experience, die man mal gemacht haben muss. Es war super geil. Man hat mal live die Leute gesehen, den Sound gehört. Man hat mal die Fahrer gesehen und auch so ein bisschen mitbekommen, wie die halt so, ja, sie winken dann halt, wenn sie mal vorbeifahren, wenn das Rennen vorbei ist. Oder du siehst, wenn Leute sich stürzen, was auch mal danach passiert, wie sie weggefahren werden oder so.
Man sieht eine Menge, was man auch wieder nicht im Fernsehen sieht. Wir haben gesehen, wie Fahrer die Kurve weit gefahren sind, nur um den Monitor zu gucken, wo sie abgeschnitten haben, den Standings. Man sieht viel öfter, dass Fahrer Fehler machen, Tatsache, im Training oder so, was dir gar nicht so auffällt. Wenn du in einer Kurve stehst, die Turn 3 ist ja die anspruchsvollste. Du siehst, viele Fahrer gingen weit, ne?
Ja.
Also, ja, aber man sieht auch wieder vieles nicht oder man hat keinen Kommentator aus dem Fernsehen.
Ja, also gerade das Rennen, da kriegst du halt so wenig mit. Also, was heißt so wenig? Ich habe mich dann hingesetzt und habe auf so einer Website immer die Live-Standings mir angeguckt, weil auf diesen Monitoren diese kleinen Zahlen, wer jetzt auf welchem Platz ist. Also, ich glaube, jemand, der gute Augen hat, selbst der kann es kaum erkennen und ich mit meinen sonst was Dioptrien da sowieso gar nicht. Mhm. Deswegen habe ich auf dem Handy dann immer geguckt, wer wo ist. Aber das war halt auch immer so ein bisschen zeitversetzt und da ist es deutlich besser, am Fernseher das Ganze anzuschauen.
Ja.
Aber... Also wenn man jetzt nochmal, ich habe mal zusammengerechnet oder wir haben jetzt 200 € bezahlt für das gesamte Wochenende.
Ja.
Für alles.
Und gut, aber ihr könnt jetzt das auch nicht vergleichen mit einem normalen Ticket.
Nee, deswegen sage ich ja, für uns hat es sich komplett gelohnt und wenn ich jetzt nochmal diese Opportunity hätte, für so wenig Geld das Wochenende zu erleben und man verbindet es vielleicht noch mit einem paar mehr Tagen in den Alpen da oder Steiermark ist ja in dem Fall, würde ich es nochmal machen, aber wenn ich da so ein Ticket für 300 € bezahlen müsste, plus Anreise und allem Pipapo, nee.
Das ist ja same bei mir, also 2018, da bin ich gerade mal aus der 10. raus, das haben meine Eltern gesponsert. So, und dadurch, dass, also meine Eltern gucken halt auch jedes Wochenende das Rennen und die interessiert es halt auch und deswegen, weil ich das halt auch cool fand, damals schon, haben die mich halt gefragt, ob ich nochmal mitkommen würde und geschenkten Gau schaut man nicht ans Maul, also gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an.
Ja.
Wie gesagt, ich muss das halt nicht bezahlen, das übernehmen halt meine Eltern. Deswegen, also.
Schön mit Vater dann noch 3 Bierchen holen am Stand für saftige 4,80 €. Ach nee, 6,80 €. Die 2 € Pfand habe ich vergessen.
Nee, plus den Pfand wegschmeißen.
Ja, den Pfand habe ich dann in den Mülleimer versenkt, weil ich im Nachhinein ist mir erst aufgefallen, dass ich 6,80 € anstatt 4,80 € bezahlt habe. Naja.
Ja. Ich freue mich, dass wir nächsten Sonntag oder diesen Sonntag das Rennen auch hier jetzt in der Garage gucken können, auf der Leinwand nochmal. mit ein bisschen mehr Perspektive dazu. Ja, kommen wir zu News. War jetzt,
ja, reicht dann auch mit Podcast. Ne? Also danke, dass ihr nochmal dabei wart. Wenn ihr wissen wollt, wer gewonnen hat, könnt ihr ja live gucken.
Könnt ihr auf der MotoGP-Seite ja
nachlesen.
Gucken. Jetzt fangen wir an, euch die Zeitung vorzulesen.
Nee, gab News. Ne? Ich glaube, Donnerstag fing es so ein bisschen an mit Valentino Rossi, der jetzt offiziell, mehr oder weniger nicht überraschend, seinen Rücktritt verkündet hat. Ne?
Ja, finally.
Ja, finally. Also seit 1996 ist dieser Mann dabei in der Weltklasse. Also 96 damals.
Bruder, da wurde ich eingeschult, Mann.
Da war ich noch nicht mal ein Gedanke in meinen Köpfen, also in den Köpfen meiner Eltern.
Echt so.
Also 96 ist der schon in der 125er in der Weltmeisterschaft mitgefahren. Und ein Jahr danach, 97, ist er Weltmeister geworden. Also.
Das hatte Quadraro auch gepostet, dass als Quadraro geboren wurde, hatte Rossi schon zwei Titel. Ja. Also zweimal die Championship geholt. Das muss ich auf die Zunge zergehen lassen.
Schon, da kann man natürlich schon auf jeden Fall sagen, kann man sich mal verneigen vor
Hut ziehen und sagen, he made it.
Ja, also kleinreden muss man das an keiner Stelle eigentlich. Und ich glaube, es war auch die richtige Zeit jetzt. Er wäre jetzt nicht mehr einfacher geworden. Ist gut so. Und ist ein Platz also wieder frei geworden für jemanden Jungen.
Hm. Genau so ist es. Sind wir mal ehrlich, er hätte keinen Platz mehr bekommen nächstes Jahr. Ich wüsste nicht, wer ihn noch nehmen soll.
Außer in seinem eigenen Team.
Ja, okay, gut, da kann er sich mit Geld und weil er es halt gegründet hat, reinsetzen. Aber ich weiß nicht, ob das sinnvoll wäre. Gerade für sein eigenes Team will er ja auch junge Talente fördern.
Ja. Hm? Timon fragt mich gerade, was sein Team ist. Genau, das war ja auch so ein bisschen.
Kann man das nicht wissen, Timon? Boah, das ist ja wirklich gar keine Ahnung.
Kurze Nummer für die Leute und für Timon. Valentino Rossi ist ab nächsten Jahr Teamchef von seinem eigenen Team. Das heißt, er hat sich ein paar Sponsoren gesucht, ein schon bestehendes Team und modelt das alles so um. Er ist Teamchef, gibt einen Sponsor und auch der Sponsor, das ist so eine saudi-arabische Königsfamilie, die hat auch gesagt, sie würde es gerne sehen, dass Valentino Rossi für dieses Team fährt, weil, ja, es ist halt Promo, ne? Also, das ist ja der beste Verkäufer dieses Sports ja letzten Endes. Aber selbst er hatte das schon ausgeschlossen. Und gerade jetzt fährt Luca Marini nächstes Jahr noch in diesem Team mit. Der fährt schon in der MotoGP. Und ich glaube, dann können wir auch zum nächsten Thema wechseln, oder?
Ich würde da vielleicht noch was hinzufügen.
Ja.
Also, du hast gefragt, was ein Team ist. Nee, wie heißt es? Ach so, wie heißt es? Ich hätte jetzt sonst gesagt, was halt alles, also aus was ein Team besteht in der MotoGP.
Aber also sind meistens zwei Fahrplätze, die frei werden und halt natürlich ein Mechaniker-Team. Ja, heißen wird da halt je nach dem Hauptsponsor VR46. Ne?
Ja.
Also gibt, wenn du jetzt auf die Teams ja guckst, rechts siehst du das ja auf der Tabelle, gibt es immer hier am Vincia Espano Rama, das ist das Team, was im Prinzip da mit sich reinkauft. Ne? Was für den Einfahrer Enea Bastianini das so heißt, aber auf der 14 Luca Marini, da heißt es schon Sky VR46 Avincia.
Obwohl die Teamkollegen sind. Also die sind Teamkollegen, aber die eine...
Sponsoren sind andere.
Richtig, das ist ja bei LCR genauso. Also ein Honda-Team, also ein Satellitenteam von Honda, da ist der eine ist Japaner, das heißt riesiger japanischer Sponsor, Idemitsu oder wie das Ding heißt.
Ja.
Und sein Teamkollege ist halt von Castrol gesponsert, von der Ölmarke.
Also es kann, das ist in diesen Privatteams ist es teilweise so, dass ein Fahrer selber seine Sponsoren auch suchen muss oder nur ein Unternehmen nur einen Fahrer sponsert. Währenddessen halt bei den Werksteams ist es halt Team, genau, hier LCR Honda und LCR Honda Idemitsu.
Wer wird denn nächstes Jahr bei VR46 mitfahren?
Das gute ist noch nicht, Frage.
Ist noch nicht bekannt gegeben. Ich habe vorhin zufällig geguckt.
Ja.
Ist noch grau.
Also ich sag Bezzecchi.
Bezzecchi hat gesagt, ganz clever eigentlich, Bezzecchi hat gesagt, er hat ein Angebot von Petronas, okay, weil der Platz von Rossi wird ja frei, und er hat das Angebot von VR46. Er weiß, er wird nächstes Jahr aufsteigen, er hat sich aber noch nicht damit beschäftigt, mit welchem Team. Also ganz komfortabel eigentlich für ihn.
Ja, also dass man die Wahl hat, ist ja schon sehr selten.
Ich würde sagen, VR46 ist sehr naheliegend. Also die VR46 ist ja diese Riders Academy. Valentino Rossi hat eine Schule gegründet und fördert Nachwuchstalente. Der Bezzecchi ist einer davon, der fährt in der mittleren Klasse. Der will die MotoGP-Klasse, der hat zwei Angebote da von Petronas, Yamaha und einmal unser Monitor. Nee, der Rechner fährt hier gerade runter. Olli?
Keine Ahnung. Hast du die Maus nicht connected?
Hat er sich neu gestartet? Bildschirmschoner. Crazy.
Aber der Stream angehalten.
Nee, der lief gerade eben noch.
Der lief die ganze Zeit durch.
Egal, machen wir weiter. Eine kleine News nebenbei am Rande, ist schon länger bekannt, Morbidelli, Franco Morbidelli, der bei Petronas fährt, hat sich verletzt mit seinem Knie, mit seiner komischen Absteigemechanik vom Motorrad. Und deswegen wird Kyle Crutchlow, der Testfahrer von Yamaha, der wird die nächsten drei Rennen, also jetzt noch zwei, anstelle von Morbidelli fahren.
Und Morbidelli hat den Vertrag bekommen bei Yamaha Werksteam. Da heißt Petronas hat zwei freie Plätze.
Nein, so. Nein. Ich habe vorhin geguckt, vor dem Rennen jetzt am Wochenende,
ja,
hatten die so ein Bild gepostet, wo die immer posten, dann wer in welchem Team ist fürs nächste Rennen, für die nächste Saison.
Ja.
Und da steht Morbidelli bei Petronas drin.
Mhm. Okay. Aber ich glaube, es ist schon irgendwie so klar, aber noch die Gegebenheiten. Es ist noch kein Unterschrift.
Ja, aber es ist nicht offiziell.
Ja, genau.
Ist quasi so wie mit Maverick und Aprilia.
Ja, genau. Ja.
Kommen wir später noch
dazu. Genau.
Da kommen wir gleich zu.
Ja.
Kommen wir auch gleich.
Ich habe mich auch reingelesen mit der Petronas-Thematik. Bei Petronas ist das so, die haben ein bisschen anders gedacht. Die dachten, die haben Morbidelli nächstes Jahr noch und einen anderen Fahrer, ein junges Talent. Und deswegen haben sie mit Yamaha so verhandelt, dass sie gute Bikes bekommen, also diese A-Spec-Bikes. Das heißt, sie haben ein Budget und geben jetzt relativ viel für ein A-Spec-Bike aus. Und haben dafür aber gar nicht so viel Gehalt für die, oder was an Gehalt übrig bleibt für die Fahrer. Also sie sollen nur so 200.000 im Jahr zur Verfügung stellen quasi. Und es reicht den meisten Fahrern nicht. Das heißt, die Moto2-Leute sagen so, könnt ihr auch Moto2 weiterfahren? Also das Angebot ist einfach zu schlecht, Tatsache von Petronas. Und jetzt will Petronas ganz gerne ein B-Spec-Bike bekommen. Also nicht das aktuellste Bike von Yamaha, damit halt mehr am Budget übrig bleibt für einen guten Fahrer.
Okay.
Wie sie es damals gemacht haben mit Quartararo Morbidelli.
Ich habe vorhin ein Video gesehen bei YouTube von dem Tectron-Teamchef, dem Franzosen.
Ja.
Vincent
Pocheron.
Genau. Ganz komplizierter Name.
Gesundheit.
Und er hatte die Aufgabe, das hat MotoGP lädt ja manchmal immer so Technikvideos und so ein paar Infovideos bei YouTube hoch. Und er hatte die Aufgabe zu erklären, welche Teams es gibt und mit welchen Bikes sie nächstes Jahr fahren. Und was er da gesagt hat, ist, dass in der Saison 2022 wird es keine Bikes mehr geben, die älter sind. Also jedes Satellitenteam wird das gleiche Bike fahren, was das zugehörige Werksteam fährt.
Ja.
Also ein Satellitenfahrer hat keine technischen Nachteile mehr, zumindest was die Hardware, also was das Bike betrifft, im Vergleich zum Werksteam. Was ja bedeuten würde, dass Petronas auch das A-Bike fährt.
Und deswegen nicht so viel Gehalt über hat für die Fahrer. Ja. Also, und wie sag einen Namen, wer soll dieses Bike fahren nächstes Jahr?
Bei Petronas?
Ja.
Ja, also Kyle Crutchlow würde ich sagen, nein. Der ist
Iker. Ich hoffe einfach nur Iker.
Iker hat natürlich, das wäre natürlich sehr angenehm für ihn, der jetzt bei Tektron KTM gerade fährt und durch dumme Zufälle nicht mehr einen Seat bekommt nächstes Jahr, obwohl er eigentlich gutes Talent hat. Wäre natürlich schön, wenn er nicht rausfliegt und wenn er stattdessen bei Petronas einen Sitz bekommt.
Ja, wäre halt doof, wenn mit 21 Jahren die MotoGP-Karriere halt endet, ne?
Super, also manche kommen mit dem Alter gerade mal in die Moto2 oder so.
Ja.
Das wäre super schade, ja.
Bei Raul Fernandez war das ja so, Yamaha wollte die Ablöse bezahlen für KTM, Raul Fernandez zu bekommen, eine 500.000 und da hat KTM nicht mitgespielt. Und weil KTM die Schnurze voll hatte und sehr strikte Verträge hat, hat KTM gesagt, du fährst nächstes Jahr bei Tectron in der MotoGP. Und so ist das jetzt auch die News gewesen. Raul Fernandez steigt auf von der Moto2 in die MotoGP. Damit weiß auch Petrucci und Iker beide, dass sie keinen Platz mehr für nächstes Jahr haben. Petrucci ist alt und hat eine Karriere gemacht in der MotoGP. Iker hat nicht mal wirklich angefangen und hat aber ein Talent. Deswegen sage ich ja, wäre Petronas schön. Aber Raul Fernandez selber hat gesagt, dass man hatte ihn gefragt, ob er zufrieden ist oder ob er sich da nächstes Jahr gesehen hat. Und er hat gesagt, nein. Er wollte nicht aufsteigen. Weil Raul Fernandez wollte nicht die Gefahr eingehen, wie bei Iker, schnell aufzusteigen und irgendwie nicht denen gerecht zu werden oder zu strugglen und dann ganz schnell wieder vorbei zu sein.
Also es sieht ja auch schwierig aus für jemanden, der in der MotoGP schon mal war, wieder runtergestiegen ist in die Moto2 oder in WSBK oder irgendeine andere Klasse. Und dann nochmal aufzusteigen in die MotoGP, obwohl er da schon mal war und nicht so gut abgeschnitten hat, ist echt schwierig. Deswegen kann man eigentlich sagen, wenn du einmal in der MotoGP bist, ist auch nur diese eine Chance.
Ja.
Und dann musst du da drin bleiben oder du bist raus.
Ja. Ja. Das, ansonsten, was war noch News gewesen? Ah, warte. Maverick Viñales fährt dieses Wochenende nicht beim zweiten Rennen am Red Bull Ring mit. Yamaha hat ihn nach Hause geschickt oder ja gesagt, suspendiert.
Ja, haben sie ihn für ein Rennen pausiert, haben gesagt, du fährst nächstes Wochenende nicht Motorrad.
Und uiuiui. Wir sprechen nochmal später darüber, wie Maverick sein Rennen aussah, aber es sah nicht gut aus. Und man hat wohl auch an der Strecke schon gehört, wir haben es selber nicht gehört. Und die Dateningenieure haben es dann mal gesehen, dass in den letzten 3-4 Runden das Ding eigentlich nicht die Gänge durchgeschaltet hat, sondern einfach, weil sie in dem vierten Gang im Begrenzer die Gerade runtergehämmert ist, die ganze Zeit in die Box gefahren ist, Kupplung gezogen hat, Begrenzer, Begrenzer, Begrenzer. Ja, aus Hass quasi, aus Frust, ne? Ja. Und
muss dazu sagen, es gab ja einen Restart, also es gab ja zwei Rennen, das erste Rennen ging 3 Runden, dann gab es den großen Crash und dann gab es, also da war Viñales auch echt gut im ersten Rennen, war 5., 6. irgendwie sowas.
Ja.
Und im zweiten Rennen, beim Restart, ist, als sie auf der Startziel standen, ist das Bike ausgegangen, weil sie vorher nochmal, du hast gesagt, die Kupplung gewechselt haben, ne?
Ja.
Und dann ist das Bike halt einfach ausgegangen und du kannst das Bike ja nicht einfach starten, hat er keinen E-Starter. Das heißt, er musste das Bike dann wegschieben und aus der Boxengasse als letzter starten. So. Und da war er natürlich schon mal richtig angepisst und richtig sauer auf Yamaha, was ja sowieso bei ihm immer schon schwierig war in letzter Zeit. Er hat, weiß ich wie viele Male, seinen Teamchef gewechselt, gab sowieso echt Stress im Team und jetzt nochmal das obendrauf. Da kann man so ein bisschen Frust auch irgendwo nachvollziehen auf der einen Seite. Aber
er hat
aber
nur ein Longlap-Penalty bekommen. Aber ich weiß nicht mal wofür. Vielleicht, Max, weißt du das?
Nicht mal mitbekommen.
Er hat eine Longlap-Penalty bekommen. Die wurde ihm aber nicht im Dashboard angezeigt. Das hat auch nicht geklappt. Und deswegen musste er halt. Also das Dashboard hat irgendwie auch nicht funktioniert. Ja, vieles technisch hat wieder bei Yamaha nicht hingehauen. Klar, er ist gefrustet. Aber das ist halt kein.
Kannst du dir einfach nicht leisten.
Keine Art und Weise.
Also so ein Bike kostet eine fucking Millionen. Und
du hast abgezählte Motoren in der Saison.
Wenn du da so einen Motor schrottest, dann kostet das so viel Geld und so viel Aufwand für so ein Team. Das kannst du dir einfach nicht leisten. Du fährst da in der Königsklasse und da gilt auch echt ein Respekt gegen dem Hersteller, gegen der Technik, gegenüber dem ganzen Team. Und dann, ja, das kannst du einfach nicht bringen.
Er hätte einfach rausfahren sollen. Einfach sagen, nach
ist er ja sogar. Er ist er die letzte Runde ist er nicht zu Ende gefahren.
Ja. Ja.
Er ist die letzte Runde nicht durch Start und Ziel gefahren, sondern ist in die Boxengasse abgebogen und hat damit nicht mal den letzten Platz belegt, sondern ein
DNF.
Ein DNF ist halt hat nicht das Rennen zu Ende gefahren.
Ja, ist irgendwie.
Was halt auch für die Statistik für Yamaha nicht gut ist. Ich meine, Punkte hätte er sowieso nicht geholt für die WM, auch auf dem letzten Platz nicht. Aber trotzdem gilt ja ein Nicht-Rennen beenden trotzdem als schlechter, als noch ins Ziel kommen.
Ja.
Und das kannst du einfach nicht leisten.
Ja, oder halt einfach nach der zweiten, dritten Runde ranfahren und sagen, ey Jungs, heute ist so viel schief gelaufen, ich bin mental kurz vor Breakdown, ich kann ich es einfach hier beenden, bevor ich was Dummes mache. So ist ja auch, wenn du halt im Kopf irgendwie beschäftigt bist damit, wie dich das abfuckt, so dann bist du nicht da, dann ist es auch gefährlich für andere, wenn du halt nicht aufmerksam fährst. So, ja, und jetzt ist die Frage, mit solch ein Verhalten ist ja die Frage A, ob es nur das Rennen ist, weil zur Frage steht ja, ob er den Rest der Saison überhaupt nochmal antreten wird. Überleg das mal. Er ist mich Anfang der Saison gefragt, wer ist Titelkandidat? Ja, klar hatten wir Maverick mitgenannt. Und inzwischen mit Season sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, ich glaube, der wird nicht mal, der hat seinen Vertrag vorher gekündigt. Er hätte ja noch ein Jahr gehabt. Wir fragen uns jetzt, ob er den Rest des Jahres überhaupt noch racen wird. Ob ihn, wenn, dann Aprilia noch einstellen wird. So wird es ja rumort, dass wenn, dann geht er zu Aprilia. Entweder sagt Aprilia, Alter, mit sowas überhaupt nicht, weil was glaubst du, was wir denn hier sind? Also wir sind jetzt nicht.
Ja, stell dir vor, du bewirbst dich bei einem neuen Job oder so und der neue Arbeitgeber weiß einfach und hat gesehen, dass du bei deinem alten Arbeitgeber absichtlich bei dir jetzt irgendwelche Brandmeldeanlagen, absichtlich irgendwelche Fehler reingebaut hast und da für Feueralarme absichtlich gesorgt hast und so. Ja, wer stellt
weil die Firma halt irgendwie
einen Fehler gemacht. Ja, ich hatte halt einen schlechten Tag und
die Firma ist auch doof, die hat mein Gehalt 2 Tage später bezahlt.
Es gab keinen fucking Red Bull bei der Tankstelle, ich war so angepisst, ich lasse jetzt mal hier einen Brand auslösen, also einen virtuellen sozusagen. Ja, wer stellt denn dich da noch ein? Also so will ja, den will ja keiner haben. Und genauso ist es ja bei Vinales jetzt gerade.
Ja, selbst Aprilia, das ist ja auch in der Sommerpause rausgekommen. Lorenzo hat da gesagt, dass er mit Aprilia verhandelt hatte. Er wollte bei Aprilia fahren, also nachdem ihn ja Honda gekündigt hatte. Und Aprilia hatte keinen Bock gehabt. Weißt du, ich finde, Vinales ordnet sich inzwischen da auch ein, wo Maverick ist. So von Charakter her, von der Art, mit diesen immer rumheulen, alle kritisieren. Und selbst die April sagt, nee, so ihn brauchen wir auch nicht. Also dann lass mal. Schön, dass du Talent hast, aber deine Art ist echt eklig.
Ja. Ja. Die brauchen ja auch, also gerade Aprilia braucht auch jemanden, der gut zusammen...
Rückschläge verkraften kann.
Der Rückschläge verkraften kann. Also ein Aleix ist ja, der hat ja so durchgebissen und ist jetzt immer besser geworden, obwohl er so viele Rückschläge erlebt hat. Und gerade Aprilia braucht jemanden, der mit dem Team zusammenarbeitet und das Bike auch weiterentwickelt. Und einen Vinales sehe ich da irgendwie nicht so.
Ja. Und jetzt die andere Option wäre, um das Thema jetzt nochmal abzuschließen, eigentlich auch, Aprilia könnte jetzt sagen, wunderbar, wenn du willst, kannst du ab nächsten Rennen, also ab Silverstone bei uns mitfahren. Weil Salvadori hat sich das Handgelenk gebrochen bei dem Unfall.
Ja.
Kannst du ab nächsten, da können, die könnten ihn freikaufen.
Oder sie machen. Oder es hat jemand die Telefonnummer von Dovizioso.
Oh,
stimmt. Ja, Dovi nochmal eine Chance geben.
Stimmt, der ist ja schon Testfahrer, ja.
Ja, er ist ja bei Aprilia drin.
Ich glaube, das würde mehr Sinn machen, glaube ich. Dann nehmen sie lieber einen Dovi, der die Erfahrung hat und eigentlich immer nett war, und lassen ihn lieber fahren.
Ja,
anstatt von Salvadori.
Da das Testfahrer auch einen guten Job machen kann, hat man bei Brade gesehen und bei Petrosa jetzt an dem Wochenende, ne?
Ja.
Diese fucking Mücke, die mich hier terrorisiert, Alter.
Hast du im Podcast die ganze Zeit
so. So. Gut. Kommen wir zur Fahrerauswertung. Ich habe hier die App, die zufallsmäßig einen Namen in den Runden wirft. Ne?
Oder? Bevor du anfängst, will ich kurz nochmal, einfach nur, dass wir es erwähnt haben, Moto 3, Moto 2, also diese komischen Klassen, die da vorher noch fahren. So,
ja, war mega.
Habe ich gehört, so irgendwie sollen
Moto 3 kann ich direkt mal was anfangen.
Also nicht groß jetzt, ich glaube, wir sind schon ziemlich lang im Podcast, aber nur, dass wir mal
egal.
Ganz kurz erwähnt haben.
Also Moto 3 am Samstag, Dennis Öncü, die erste Pole für den türkischen Fahrer in der Moto 3. Hat sich mega gefreut.
Haben wir auch gesehen. Der ist nämlich bei uns ja diese extra Runde gefahren, um auf den Monitor zu gucken.
Genau. Und steht am Sonntag auf dem Grid. Und da war es halt noch, wie er gesagt hat, es hat ja geregnet in der Nacht. Mhm. Dementsprechend war die Strecke halt auch nass. Bloß halt an manchen Stellen, an manchen Spots waren halt schon trockene Flecken, weshalb die ganzen Teams halt noch vor dem Start gegambelt haben. Fahren sie jetzt mit Regenreifen oder fahren sie mit Slicks? Und es gibt halt so eine Regel, bevor die Warm-Up-Lap losgeht, wird halt eine 3-Minuten-Tafel hochgehalten, also 3 Minuten vor der Warm-Up-Lap. Mhm. Und sobald diese Tafel hochgezeigt wird, darf kein Mechaniker mehr am Bike schrauben. Und wie gesagt, die haben halt alle gegambelt, haben halt auf die letzten Sekunden, Minuten, wie auch immer, halt gewartet. Und Öncü, sein Team, hat halt einfach mal noch... Öncü, sein Team, hat halt einfach mal, während die Tafel hochgezeigt wurde, waren sie noch der Meinung, sie müssen noch das Rad wechseln, weil sie dann halt wirklich von Regenreifen dann auf den Slick gewechselt haben. Ja, aber die Tafel wurde hochgezeigt und es war kein Vorderrad drin. Dementsprechend wurde halt Öncü sozusagen disqualifiziert. Er wurde rausgeschoben in die Boxengasse, wo es dann erstmal kurz Diskussion gab. Die anderen halt erstmal ganz normal ihre Warm-Up-Lap gefahren. Öncü dann noch irgendwann hinterher und durfte dann das Rennen als allerletzter starten. Und das in der Moto 3. Und das ist halt echt bitter. Zumal er sich halt übertrieben gefreut hat. Also so wie er sich gefreut hat von Emotionen, dass er die Pole geholt hat, so hat er sich auch geärgert, dass er sie halt versaut bekommen hat, das bevor das Rennen angefangen hat.
Hast du es mal mitbekommen? Bad MotoGP-Memes hatte irgendwann mal ein Meme gemacht über Dennis Öncü, wie er der 2 Fahrer abgeräumt hatte, damals, als er ja wirklich mal so Top 5 war.
Na, in Jerez so. Damals, ne?
Hm?
In Jerez, die letzte Kurve?
Genau, er hat irgendwie Bad MotoGP-Memes gemacht. Dennis Öncü hat die gesehen und hat kommentiert darunter. Ja...
Ja.
Ja, genau.
Ja,
ja, wer ehrt hier die große Schnauze? Wenn wir uns erstmal in Personen treffen, dann bist du ja, ganz genau klein. Dann zeige ich dir, wer die Pussy ist und so. Ja. So, weißt du, so ein 17-jähriger, knüfte, kleiner Dude. Das ist so eine Meme-Seite, will ich. Und Bad MotoGP Memes hat ja gesagt so, ey, pass auf, du hast einen Fehler gemacht, du hast aber ein super Rennen gemacht. Also auch sehr konstruktiv. So, Bad MotoGP Memes war ja da gewesen. Er hat es ja gepostet. So, und ich hatte ihn an den Samstagabend geschrieben, Dennis hat nur die Pole eingefahren, weil er gesehen hat, du bist da und jetzt wollen wir mal gucken, wer jetzt hier die Pussy ist. So. Und dann hatten wir so eine Konversation, er meinte so, ja komm, kommt er so, der crasht doch morgen sowieso. Und ich so, nee, 5 Euro auf Önschü. Und er so, das macht er nicht. So, entweder packt er sich in der ersten Kurve vor Stress oder er gewinnt. So, ja, turns out, nicht.
Nee.
Nee.
Ich glaube, das ist das letzte bisschen, was da auf dem Tisch ist.
Ja. Haben wir keine neue Rolle mehr?
Doch, jetzt noch.
Ich habe vorhin schon da hingegriffen, dann war die auf einmal leer und ich habe so, hm.
Ja, die Regie macht hier gerade einen neuen Shisha-Kopf für uns. Wird auch Zeit langsam hier, also kommt da kaum mal Rauch raus.
Wenn nicht, kann ich auch schnell den Kopf machen, dann macht ihr Moto 3 und ich bin dann gleich wieder da.
Nee, ach, komm.
Bevor wir jetzt hier Kohle rauchen, darf ich einfach schnell den Kopf machen. Moto 3 kriegt der hin, oder?
Ja, wir machen einfach Pause kurz, dann musst du schneiden, wa? Musst du jetzt eh schon.
Ich schneide sowieso Lücken raus, das ist in Ordnung, ja.
Ihr könnt es auch weitermachen.
Ja, du hast aber mehr notiert, du weißt mehr, was passiert ist.
Du warst ja hinter den Kulissen, du hast ja die Kommentatoren bekommen.
Da haben wir echt nicht viel mitgekriegt.
Was ja, viel war, also was ich halt noch erzählen kann, Max Koffler, der Österreicher, oder Maximilian Koffler, der hat ja in Mugello halt auch einen ziemlich heftigen Sturz, wo er sich auch, glaube ich, 3 Wirbel gebrochen hatte und war halt die Rennen danach, also in Assen und Le Mans war er halt nicht dabei. Ich glaube, es war so die Reihenfolge. Mhm. Und hat jetzt halt auch über die lange Sommerpause halt auch im Bett verbracht. Und jetzt am Wochenende hatte er halt sein bestes Rennen in der Karriere. Also er ist das erste Viertel, die erste Hälfte wirklich halt auf P6 gefahren und hat das Rennen, glaube ich, im Endeffekt halt auf P11 beendet. Aber ist wirklich ein sehr gutes Ergebnis für ihn. Ja. Also er ist
zwischenzeitlich
halt,
habe ich ihn auf, war er auf 5 oder so.
Ja, auf 5 ganz kurz war mal gewesen. Hat sich immer auf 5, 6 halt wirklich lange gehalten.
Ja.
Und selbst eine P11 ist für ihn halt echt krass, weil er sonst ist er eigentlich immer mit in der letzten Gruppe, kommt er dann im Ziel an.
Er ist halt auch Österreicher, ne? Also ich glaube, er ist die Strecke schon ein, zweimal gefahren vielleicht.
Genau, aber das wollte ich halt nochmal anmerken, weil wie gesagt, er ist halt Österreicher, es war jetzt in Österreich und das war halt ein super Ergebnis, das beste Ergebnis für ihn bis jetzt. Und sonst wäre ich jetzt halt eigentlich nur noch auf die vorletzte Kurve gekommen zwischen Garcia und Acosta.
Oh, Alter, das war so ein Schlagabtausch, ne?
Also da standen wir dann auch wirklich auf der Tribüne, ne?
Ja,
also
ja.
Da die ganze Tribüne hat dann wirklich gestanden.
Läuft ja jetzt so.
Läuft sogar gerade hier nebenbei.
Ist angemacht.
Da hat wirklich die ganze Tribüne gestanden, weil das war halt auch so ein Battle von Kurve zu Kurve und dann musstest du wirklich aufstehen, um zu sehen, ob in welcher Reihenfolge die jetzt um die nächste Kurve rumkommen.
Ja.
Und dann war er vorne und dann wieder nicht und oh und ja und nein und oh. Also das war wirklich richtig geil, das mal live zu sehen.
Und der Kommentator, und jetzt nochmal für Pedro Applaus hier, die KTM-Kurve für die KTM. Und wir dachten uns so, ey, ja gut, das ist eine Gasgas, das ist halt auch eine KTM. So rote KTM. Wow, wer gewinnt heute, die rote KTM oder die orange KTM? Bin echt excited. Oder doch kommt nochmal die weiße KTM mit Fenati, der die Husqvarna ja fährt auf Platz 3.
Ja, richtig.
Deswegen war es ja auch so.
Ja.
Aber die haben sich... Obwohl die sich gebettelt haben, hinher, du fährst ja nicht Ideallinie, du verteidigst ja und so, haben die sich ja trotzdem absetzen können zu der Verfolgergruppe.
Ja, das stimmt.
Mit einem übelsten Abstand. So ein Abstand, dass es ja bei der letzten Runde, in der letzten Kurve, Pedro vorbeiging und Sergio Garcias, es ja nicht halten konnte, legt sich in der letzten Kurve, hebt die Karre nochmal auf, fährt nach 14 Sekunden ins Ziel rein und Platz.
Zwei!
Das ist so absurd.
Ey, wirklich, ja.
18 Sekunden irgendwie Vorsprung
gehabt. Er hat einfach keinen Platz verloren, obwohl er sich gemault hat in der letzten Kurve. So krass. Also die beiden da vorne, in irgendeiner anderen Liga gefahren.
Definitiv, das sind so Talente. Und Sergio Garcia ist ja noch jünger als Pedro, also Pitlane Pedro und Bracelet Pedro, weißt du? Das sind ja so eine Kinder quasi, die da auf höchstem Niveau racen, auch so Erwachsene. Da hat ja keiner was Dummes gemacht an den Tag. Keiner hat einen Fehler, weil es war alles...
Gerade Pitlane Pedro sagt man ja nach, dass er sehr intelligent und sehr vorausschauend fährt und seine Reifen schont und ans Rennende denkt und dann nochmal alle einholt und so.
Ja.
Mit 17? Ist er jetzt, glaube ich.
Ja, der ist noch nicht volljährig,
also,
glaube ich nicht.
Komplett absurd, ja.
Ja.
Ja, Moto 2, würden wir da noch was zu sagen? Ich glaube, da gibt es nicht viel zu sagen. Also,
Remy Gardner hat einen Fehler gemacht und ist deswegen Fünfter geworden, oder?
Genau, Raul Fernandez genauso. Hat ja auch nochmal einen Fehler gemacht, hat es, glaube ich, in derselben Kurve verbremst. Ansonsten, Moto 2 halt irgendwie, da ist das in letzter Zeit nicht sehr spannend, leider.
Naja, also ich habe mich natürlich mega gefreut, ich bin ja auch so ein kleiner insgeheimer Canet-Fan, ne? Platz 2, Marco Bezzecchi hat gewonnen, Ja, hat unterstrichen dafür, dass er nächstes Jahr aufsteigen wird. Der andere Fernandes, der Augusto Fernandes, ist Platz 3 geworden. Aber Canet mit dieser Boscoscuro-Chassis mega am Start gewesen. Ne?
Eigentlich unterlegen von Material, was er hat, und trotzdem Zweiter.
Ai Ogura hätte eigentlich auch noch ein Podium eingefahren, der ja auch Rookie ist in der Moto2-Klasse. Ich finde mal lustig, wir reden alle über Pitlane Pedro, aber keiner redet über Garcia. Aber beide sind Rookies. Und Garcia macht für den Rookie auch einen Mega-Job. Wir reden über Raul Fernandes, der Rookie in der Moto2-Klasse ist. Wir reden aber nicht über Ai Ogura, der ebenso Rookie ist. Platz 5. Und es wäre ein Pedro-Podium. Es wäre ein Podium gewesen, aber er hat eine Longlap-Penalty ja bekommen.
Stimmt. Ach, das war ärgerlich.
Ja, war richtig gut. Ja, und Aaron Canet fährt ja nächstes Jahr Kalex. Und ich glaube, also ich würde jetzt schon mal sagen, wenn das so weitergeht, Canet ist mein Favorit für nächstes Jahr.
Weltmeister.
Weil Bezecchi steigt auf, Gardner steigt auf, Fernandes steigt auf. So, hast du schon mal die drei Leute weg. Frage, ja.
Vietti auch immer fraglich, Celestino Vietti.
Ist auch ein Rookie, oder?
Oder? Ja, ich bin mir, ich glaube, also.
Vietti ist Moto3-Meister letztes Jahr geworden, oder?
Ja, ich glaube, ja. Also, Meister weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall Moto3 gefahren noch.
Moto3-Meister 2019 geworden. Moto3-Meister letztes Jahr wurde ja Dings hier, warte, ich will scrollen durch.
Unterscrollen.
Albert Arenas.
Albert Arenas da auf Platz 15. Ja. In der Moto2 gelandet jetzt am Wochenende.
Ja.
So war es dann auch schon das mit der Moto2. Und dann ging's los. MotoGP, das Highlight des Wochenendes.
So, Max macht dir noch den Kopf fertig. Max, ich gehe mal pinkeln und dann Kopf geht's. Fertig. Dann machen wir die Fahrersache mit den Auslosen. Ich habe noch die zwei Namen hinzugefügt, die da mitgefahren sind im Vergleich zum letzten Mal.
Ja. Perfekt.
Länge ist mir heute egal. Ich glaube, das Interessanteste war ja erstmal, finde ich, der Trip.
Ja, auf jeden Fall. Also, noch in Ordnung, dass wir da so ausschweifen. Also,
auch.
Voll in Ordnung, das ist ja das Besondere und das, was keiner im Fernsehen mitkriegt, was auch im Podcast sich lohnt. Wo sind wir denn? Wie viele Minuten?
Ach, Stunde, anderthalb. Ich brauche noch so einen Einspieler. So, Runde 2.
So, neue Pfeife ist an.
Genau, jetzt machen wir hier dieses Fahrerding. Ach, was ich auch noch gut fand in der Sommerpause, wo ich gerade das Bild sehe. Die MotoGP hat ja ein Bild gepostet, dass er jetzt zwei Fahrer im Paddock geheiratet haben. Joan Mir hat geheiratet und Miguel Oliveira. Beide zusammen stehen nebeneinander und zeigen ihren Ring. Und du hast halt einfach das Gefühl, dass beide sich geheiratet haben. Und Miguel hat dann noch so diese Regenbogenflagge kommentiert. Ja, fand ich so gut. Weil ich habe es eigentlich auch nicht gesehen, habe mich gefragt, warum postet Miguel oder kommentiert mit der Regenbogenflagge? Das verstehe ich nicht.
What are you doing, Step Bro?
Ja, na, das könnte er zu seiner Step-Sister sagen.
Weird. So weird.
Naja. Timon, für dich, der eine Fahrer, der hat halt seine Stiefschwester jetzt geheiratet.
Wir haben uns immer in der Reportage, die es vor der MotoGP gab, mal gefragt, warum. Der hat sich einfach original eine Freundin gesucht, die aussieht wie seine Mama, Alter. Schon strange.
Das ist halt sehr komisch.
Gut. Fahrerquartett. Ich fange an. Wir losen Fahrer und dann guck mal, wo er abgeschlossen hat ein Rennen und was uns aufgefallen ist, ne? Jo. Aha. Also,
lass mich mal hier kurz noch umbauen.
Oh. 10 Stunden später.
So, kann losgehen.
So, ich hab Jack Miller. Jack Miller hat das Rennen nicht beendet, hat aber auf jeden Fall es teilweise angeführt, hat teilweise um ein Podium mitgekämpft. Und er ist in der Kurve gestürzt, wo wir saßen, ne?
Ja, wir haben es gerade so noch im Augenwinkel gesehen, aber es war schon nicht so sichtbar, war ganz am Rand.
Der Typ neben mir hat mich so angestupst, war, ich habe es auf dem Monitor, und der Typ so hat mich angestupst, guckt da rüber, und ich so, ich stehe auf, guck rüber, ach, da liegt er ja, ist ja bei uns in der Kurve passiert.
Ja. Aber ist dann noch weitergefahren, ne?
Ne, ist in die Box dann gefahren, ne? Jetzt nicht abgeschlossenes Rennen. Ach, keine Ahnung, ist ja die Strecke, wo man den Ducatis nachsagt, dass sie gewinnen, und Miller ist ja auch einer von den erwarteten Mannen ist. Wieder gestürzt, hat nix, keine Punkte ins Ziel mit einfahren können. So, Olli, ich geb dir einen Namen.
Gib mir einen Namen.
Miguel Oliveira.
Miguel Oliveira.
Oh, schwieriges Wochenende.
Ja, nicht beendet das Rennen. Genau. Ah, richtig. Da gab's ein lustiges Bild bei Instagram, was man gesehen hat, wie der Vorderreifen von Miguel Oliveira aussieht. Du siehst einfach, wie komplett so handgroße Stücken einfach fehlen. So, da sind einfach Löcher, so groß wie eine Hand, ein, zwei Zentimeter am Vorderreifen drin gewesen. Mhm. Also wie das passieren konnte, muss ja viel zu heiß gelaufen sein oder eine Fehlproduktion oder ja, irgendwie sowas. Ich hätte auch
gesagt, Fehlproduktion.
Also so, das kann ja eigentlich nicht, darf ja eigentlich nicht passieren. Also wenn er so heiß wird, dass er dann, muss ja eine Fehlproduktion sein. Das
ist doch echt gefährlich, ne?
Also, ja. Ja.
Dazu kommt, letztes Jahr hat er gewonnen. Red Bull Ring, ne? Sein erster Sieg in der MotoGP damals, deswegen erwartet man es von ihm ja auch da wieder. Er hat ja auch das Zeug gehabt, Freitag sich gelegt, Handgelenk gebrochen, Q1 auch nur einen Angriff gemacht, also ist von 12 gestartet, also ein schwieriges Rennen für ihn gewesen und ich dachte, wegen der Physis kann er es nicht durchfahren, aber dann war es halt auch einfach der Reifen, der komplett zusammengesackt ist.
Ja, schade.
So, guck mal, ob man einen Fahrer mal für Max haben, der auch ein Rennen abgeschlossen hat hier. Maverick Vinales, Max.
haben wir ja noch gar nichts erzählt heute.
Eigentlich haben wir ja schon alles erzählt, ne? Also, obwohl haben wir das erzählt, warum er jetzt nicht fahren darf?
Ja.
Haben wir.
Ja. Das mit der Kupplung haben wir auch erzählt, dass er. Ja, kriege ich einen neuen?
Ja, wir haben, ich gebe dir einen neuen, ja. Zu Maverick ist eigentlich nichts zu sagen. Weiter. Enea Bastianini.
Dem hast du halt auch echt wenig gesehen, also.
Solides Rennen halt einfach durchgefahren. Ja,
solides Rennen hat sich halt zwischendurch halt mit Pedrosa auch ein bisschen gebettelt, was man vorhin hier gesehen hat, während wir nebenbei so geguckt haben, da ist mir so aufgefallen. Aber sonst, ja, unauffällig, wie halt auch die letzten Rennen auch.
Aber für ihn, so als Rookie und in dem Team?
Für ihn als Rookie, also er hat das Rennen auf P12 zu Ende gefahren, ist ein solides Ergebnis. Kann man nicht meckern. Dafür, dass er halt einen schwierigen, also am Anfang, also halt im Start von der Saison halt nicht so klar kam, würde ich jetzt mal behaupten. Also auf jeden Fall nicht so gut klar kam wie halt Roche Martin, der halt eigentlich dasselbe Motorrad fährt. Ne? Solides Rennen dafür, ja.
Hat er ja im Q1 im Qualifying eine richtig gute Zeit gesetzt, aber wurde ihn aberkannt, sonst wäre er ins Q2 Tatsache eingezogen, ne? Also. Aber es wird besser bei ihm, also.
Ja, er kommt. Er hat auf jeden Fall Talent.
So, Ika Likuona. Oh Gott. Platz 15 in die Punkte gefahren. Hat stärker auch angefangen eigentlich. Ne? Ist der in Q2 eingezogen? Ne? Der war dann letzten Endes, glaube ich, mal mit Marquez. Ja, wie gesagt, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass denen seine MotoGP-Karriere eventuell vorbei wäre nach diesem Jahr. Ich sehe immer noch in den jungen 21-jährigen, talentierten Fahrer, der nicht ein Quartararo wurde, aber vielleicht mit einem Bike, wie Quartararo es hatte damals, also mit einer Petronas Yamaha, nächstes Jahr eventuell bessere Ergebnisse einfahren könnte.
Der Stuhl hier.
Ansonsten in die Punkte wenigstens gefahren, ne? Also hat er besser abgeschlossen als, man müsste ihn ja mal ein bisschen vergleichen zu Petrucci. Petrucci ist letzter geworden, ja. Also besser als Petrucci immerhin. So, Olli. Petrucci!
Wo wir gerade drüber reden, Petrucci. Letzter geworden, nicht gut, überhaupt nicht gut. Logisch. Eigentlich die Erfahrung hat er. Vielleicht fehlt es an Material, vielleicht weiß ich nicht so ganz, woran es liegt. Aber auf jeden Fall wissen wir alle, dass er es besser kann. Und dementsprechend kein gutes Ergebnis. Woran es letztendlich lag, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ja. Auf jeden Fall nicht am Können, bin ich der Meinung.
Jetzt haben wir hier Werbung in dieser dummen App, Alter. So, Max.
By the way, Petrucci nächstes Jahr auch keinen Sitz mehr, ne?
Ja.
Ja, das hatten wir ja vorhin schon mit angesprochen.
Hm. Sorry, dann erzähl es halt ja, nicht.
Ja, wollte ich nur noch mal so anmerken.
Ah, okay. Ja. Ah, ist doch in
Ordnung. Ah, ah. Max, wer seit wir können uns über jetzt drei hauen, Jahren nicht mehr auf dem Bike saß und Rennen gefahren ist? Petrosa.
Danny. Er war im Grunde genommen halt der Grund für den Rennabbruch, also der Auslöser für den Rennabbruch. Er hatte sich halt in der dritten Runde in dem Turn 3, wovon wir vorhin die ganze Zeit geredet hatten, dass es die anspruchsvollste Kurve ist, im Kurvenausgang hat er halt das Bike voller, also halt weggerutscht und dann ist halt Savadori mit der Aprilia halt drauf und dann Flamme, Feuer, ganz viel Tamtam, halbe Stunde Pause. Genau, und dann ging es halt weiter. Er ist halt nochmal gestartet, also er konnte nochmal starten. Er war in der Lage dazu und hat das Ding dann am Ende auf Platz 10 eingefahren. Dafür, dass er seit über 1000 Tagen kein Rennen mehr gefahren ist.
Ja.
Und ja, dafür, dass er halt quasi das, was er sonst halt immer testet, abgesperrt ist in der Rennstrecke immer, aber halt ohne Rennbetrieb halt das Material testet, das konnte er jetzt halt im Rennbetrieb halt mal fahren. Und dafür ist ganz gut ausgefallen, würde ich sagen.
Ja. Wisst ihr, warum er nochmal starten durfte? Weil eigentlich hat er sich ja gemault und war nicht in der Lage, das Bike nochmal in die Boxengasse zurückzufahren. Warum durfte er nochmal starten?
Weil es ein neues Rennen ist, bin ich der Meinung.
Ist das so?
Das war ja letztes Jahr zum Beispiel auch so. Da war ja.
Aber wenn du dich jetzt zum Beispiel in der zweiten Runde maulst, darfst du dann auch im zweiten Rennen nochmal starten?
Ja, ich glaube, es wird gezählt die Runde, die abgeschlossen war.
Okay, also wenn du in der Runde dich legst, in der das Rennen abgebrochen wird, darfst du das Rennen nochmal starten.
Ja.
Wenn du davor dich abgemault hast, dann nicht.
Dumm für dich, ja.
Okay.
Mhm.
Alles klar. Salvadori ist natürlich nicht gestartet, weil abgebrochen, aber.
Ja, genau. Er hat halt Verletzungen, er konnte nicht weiterfahren. Er ist ja auch gehumpelt. Also, er ist ja ganz schwer in seinen Truck da reingehumpelt.
Aber für die, die Daniel Pedrosa nicht kennen, das ist eigentlich so einer von den, ja, Top 5 All-Time-Best-Fahrern, einer von den ganz Großen, der sich gebettelt hat halt mit noch Marquez, mit Rossi, mit einem Jorge Lorenzo, der auch nah dran war, so nah dran war, mehrere Male Weltmeister zu werden und einfach nur Pech hatte. Also der hat alles gehabt, Talent und alles. Und der ist auch so ein guter Mensch, so ein ruhiger, der nie Salz nachgeworfen hat und hatte eigentlich auch seine Karriere immer bei Honda bestritten. Und zum Schluss wurde die Honda auch immer schwieriger zu fahren letzten Endes und wurde, glaube ich, auch so für Marquez entwickelt. Und weil er auch einfach 1,58 groß ist, mega leicht, ist eine andere Person, funktioniert das Bike einfach unter ihm anders als bei Marquez. Aber er ist die Person, die dann Testfahrer wurde bei KTM und einen großen Beitrag geleistet hat, dass die KTM siegfähig ist. Also das muss man wirklich so sagen. Und nach 1000 Tagen da wieder auf die Rennstrecke zu kommen, Platz 10 einzufahren, von 5 KTMs, die da angetreten sind, die 2 Beste zu sein, ganz stark. Und nächste Wochenende, also dieses Wochenende fährt er ja wieder mit.
Stimmt, ja.
Da freue ich mich schon drauf.
Ja, ne?
Dass wir Pedrosa nochmal fahren haben sehen, ne?
Ja. Er fährt wieder mit?
Ja.
Mhm. Ich hatte das halt vorhin extra geguckt, weil mich hat es auch interessiert mit Crutchlow. Da habe ich ja dann gesehen, dass er die nächsten 3 Rennen halt für Morbidelli vertritt.
Mhm.
Dann habe ich auch nochmal den Post gesucht halt zu Pedrosa und da stand halt nur als Wildcard-Einsatz, aber...
Zweimal. Die setzen ihn 2 hintereinander als Wildcard ein.
Mhm. Okay, ja gut, das konnte ich da jetzt halt nicht rauslesen. Ich dachte, das war jetzt halt nur für das eine Rennen. Aber cool, ja.
So. Max war gerade mit Pedrosa, ne? Ja. So. Nee, den gibt's nicht mehr. zack. Nakagami. Taka Nakagami. Wir warten immer noch aufs erste Podium. Und es geschieht halt einfach nicht. Also er war auf Podiumskurs, er war dran gewesen, er ist zurückgefallen und dann hat er sich nach vorne gebettelt. In der letzten Kurve war dann irgendwie diesen Dreikampf verwickelt mit Sarko und Binder und hat einen Platz 5 reingefahren. Immer noch ein mega gutes Ergebnis, war damit die beste Honda, ne? Ja.
Mal wieder.
Mal wieder die beste Honda.
Einfach so ein solider Typ, ne? Also Nakagami immer in den Punkten eigentlich.
Ja.
Unauffällig, immer Top 10 meistens zumindest. Und ich glaube, so ist er die beste Honda in der World Championship? Müssten wir mal nachgucken. Aber also auf jeden Fall gut dabei. Dafür, dass er eigentlich immer so unauffällig ist, finde ich, müsste man Nakagami eigentlich viel mehr wertschätzen.
Ich guck mal zum Schluss nochmal.
Ich würde mal noch kurz anmerken, dass er halt letztes Jahr in Österreich ja, glaube ich, auch Vierter geworden ist, also auch knapp sein erstes Podium verpasst hat.
Mhm.
Und jetzt halt ja, wie gesagt, halt auch eigentlich eine lange Zeit auch auf dem 4. Platz gefahren ist, aber dann kam halt Binder, der Ehremann.
Ja, das ist immer eine Geschichte für sich selbst.
Ja. Aber Binder kommt bestimmt auch demnächst noch an.
Ja, warte. Handy raus, zack. Olli, Aleix Espargaró.
Ja, also Aleix hatte da so ein bisschen so einen Aufreger. Begründet oder nicht, streiten sich die Geister. Ich bin der Meinung, nicht begründet.
Er hat ein Déjà-vu auf jeden Fall auch gehabt.
Ja, also im ersten Rennen gab es so eine Aktion von dem lieben Marc Marquez, dass er in der ersten Kurve innen rein ist. Und Aleix so ein bisschen so, naja, halt wie Marquez das halt kennt, so der sucht halt einfach da so eine kleine Ecke mitten irgendwo in der Kurve und stellt sich halt einfach da rein, so. Und Aleix war halt so ein bisschen im Weg und musste deswegen weit gehen. Und jetzt streitet man sich natürlich darüber, hätte Marquez zurückbleiben müssen, weil kein Platz dafür ist oder war genug Platz und es halt einfach Racing. Ich bin der Meinung, es ist Racing. Aleix ist nicht irgendwie gefährlich weit rausgekommen oder so.
Nein.
Er hat ihn nicht umgekachelt, irgendwie sonst was. Ja, eine Berührung gab es, glaube ich. Schwierig. Und dann
vor allen Dingen, das muss ich auch mal sagen, das, die erste Kurve ist eine übelst enge 90-Grad-Kurve. Und selbst wenn du ein bisschen weiter nimmst, verlierst du kaum was letzten Endes. Also du verlierst nicht unglaublich viel Zeit. Und es ist halt nicht so wie irgendwie in anderen Rennstrecken, wo du auf so eine übelst weite Kurve erstmal fährst, wo die Ideallinie irgendwie 5 Meter breit sein kann, sondern das ist so fucking eng da. Man kennt es ja, wenn du das auf der wenn du das Videospiel spielst, die ist halt auch schwierig zu treffen und entweder du triffst sie oder du gehst halt weit. Also das ist.
Also ja. Im Videospiel nehme ich die 1A.
Alleine, ja, ohne Gegner.
Ohne Gegner,
ja. Ja, logisch, außer mich vielleicht. Na, und dann gab es halt das zweite Rennen, was dann einen Restart gab. Ja, und dann dachte sich Marc Marquez, ja, hat ja letzte Runde funktioniert, mache ich das halt einfach nochmal. Und dann ist Marquez wieder innen rein, genau in der gleichen Kurve.
Aber er wurde rausgeschoben.
Aber diesmal wurde Marquez auch selber ein bisschen rausgedrückt. Und da ist halt einfach so eng, wie du schon sagst. Da sind so viele Fahrer. Da kann es halt auch einfach mal passieren, ne? Und dann Aleix wieder sich aufgeregt und dann deswegen auch ziemlich weit zurückgefallen. Und
hat die April ja abgestellt.
Warum hat er sie eigentlich abgestellt?
Technischer Problem.
Also ich habe nichts gesehen, was irgendwie schlimm war.
Als er die abgestellt hatte, hat er sich halt irgendwie so rechts so an die Hüfte, Rippe irgendwie so, also so wie dieses Video, was haben sie getrunken? Aua, was gab Bier? Aua. So ungefähr den Move hat er so gemacht. Ja, vielleicht war das halt auch von der Situation halt mit Marquez, weil das war ja die rechte Seite und keine Ahnung, vielleicht hat er da halt auch ein bisschen Aui gehabt. Aber
deswegen das Bike abzustellen, ich weiß nicht.
Ich denke mal, dass auch irgendwas Technisches war, aber dazu hat man halt irgendwie keine Info. Aber es war halt auch nochmal so ein Ding, was man halt gesehen hat, dass er sich halt irgendwie noch was festgehalten hat.
Ja, ein Aua hast oder groß muss, dann fährst du halt einfach bei der Box raus und nicht irgendwie mittendrin. Dann muss ganz groß.
Hältst kurz am Dixi-Klo an, fährst weiter.
Siehe, Mox. Der Sarko. Hier.
Ja, Sarko, ich weiß gar nicht, wie es im Qualifying bei ihm ausgefallen ist.
Nicht so gut.
Ja, ist nicht so gut? Also nee. Ich hab's zwar geguckt, aber ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen. Ja, geendet ist er halt auf P6 und ja, hat sich halt eigentlich in der vorderen Gruppe mit gebettelt. Das heißt vordere Gruppe, die vordere Gruppe waren halt Roche Martin und mir, die sich halt ganz vorne gebettelt haben und dann dahinter in der Gruppe, da war er halt mit dabei und hat da mitgespielt. Halt auch solide gefahren, wie man ihn halt kennt. Er ist halt Zweiter in den Standings. Ja,
ja, er hat leider wirklich 2 Positionen in der letzten Runde verloren, ne?
Also, mal später, oder? Mit Binder?
Ja, also 2 Positionen. Er ist von der 4 auf die 6 geschoben worden, was ein bisschen schade ist, ne? Weil auch wenn du sagst, du willst die WM spannend halten, dann ist es nicht nur relevant, dass Quartararo...
Mein Stuhl.
Provozierst du nicht? Gequietsche hier.
Dann ist es halt nicht nur wichtig, dass Quartararo nicht gewinnt, sondern auch, dass Sarko auch mal vor Quartararo ins Ziel fährt. Und ja, cool, dass Sarko immer 2-3 Plätze Abstand hat, immer in den Rennen zum Quartararo, aber so baut sich ja trotzdem ein ganz kleiner Abstand immer weiter raus.
Ja.
Naja. So. Marini. Luca Marini, da haben wir einen Platz 14, gerade so in die Punkte reingefahren. Rookie, ja, das erwartet man, aber mehr ist es auch nicht. Also, nichts Besonderes. Das würde ich auch so stehen lassen. Wenn ich die App jetzt aufmache, Werbung. So. Oh, Olli. Lorenzo Salvadori.
Ja, gut. Lorenzo Salvadori. Nicht viel gefahren, leider. Ja, das war halt die zweite Person, die bei dem Crash beteiligt war mit Pedrosa. Und er war sowieso relativ weit hinten. Lorenzo Salvadori macht ja sowieso nicht so eine heftige Saison. Aber ist dann ja in das Bike von Pedrosa, was da lag, reingekachelt und konnte auch nicht wirklich ausweichen und ja, hat sich dann halt auf die Fresse gelegt. So, dass er sich das Handgelenk gebrochen hat. Und das Rennen natürlich nicht zu Ende fahren konnte. Und wurde jetzt auch operiert. Also alles wieder safe, kann jetzt aber die nächsten Rennen nicht teilnehmen. Ja, kein großer Verlust fürs ganze Paddock, aber für ihn natürlich trotzdem schade.
Aduri ist auch so ein komischer, also was heißt komisch, aber so ein Ja, doch, ein komischer Typ. Also in den Rennen ist er halt irgendwie immer nicht so besonders, aber das zweite Training, glaube ich, war ja nass.
Sein Training, ja.
Genau,
ja.
Und da hat er einfach mal das Training, war halt auf P1 und das war ja, glaube ich, schon mal so. Er hatte in Le Mans oder sowas, war ja auch in irgendeinem Training auch auf dem ersten Platz. Also er kann auf jeden Fall, aber unter Race-Bedingungen kriegt das halt irgendwie immer nicht hin.
Ja, wenn es nicht regnet gerade. Oder auch so Mischbedingungen sind auch so. Ika ist, wenn Mischbedingungen sind, übelst gut. Weil im Warm-up war der zweitschnellster gewesen. Ne? Hinter den anderen Typen, der auch Mischbedingungen liebt, das ist Marc Marquez. Ne?
Ika ja auch im Qualifying nicht schlecht gewesen. Ne?
Ja, das stimmt.
War ja auch so Bedingungen.
So, Max. Jorge Martin.
Jorge Martin. Guter Mann.
Guter Mann.
Guter Mann.
In Portimao ja halt auch einen bösen Crash gehabt. 8 Knochenbrüche irgendwie.
Ja.
3 Ärzte-Teams haben ihn halt da gleichzeitig irgendwie zusammengeflickt. Der hatte halt ein Ganzkörperkondom aus Gips an, so gefühlt. Ich weiß gar nicht, wie viele Rennen ist er jetzt gefahren, als er wieder zurückgekommen ist.
Das ist das 6. Rennen.
Insgesamt.
Insgesamt, ja.
Und Portimao war das 3., glaube ich, ne?
Der Grand Prix, der jetzt vom Wochenende war, der 10. Grand Prix der Saison.
Okay.
Das heißt, er hat 4 ausgesetzt.
Okay. Also sein 6. Rennen und in dem 3. Rennen hatte er den Unfall. Das heißt, er ist dann nochmal ein Rennen gefahren und dann darauf das Rennen.
Genau, da hat er das Rennen, danach ist er nochmal gefahren, hat aber gemerkt, geht nicht, zu viel Schmerzen.
War nicht so doll, jetzt hat er halt die lange Sommerpause gehabt.
Ja.
Hat er halt ordentlich recovered. Am Samstag halt im Qualifying Pole Position geholt und so wie er halt die Pole Position geholt hat, ist er dann halt auch beim Rennen halt ans Ziel gefahren. Also ja. P1 im 6. Rennen als MotoGP-Fahrer, als Rookie, ist eine gute Leistung.
Also, und vor allem, es war, also nicht nur war es der erste Sieg für ihn selber als Rookie, es war auch der erste Sieg fürs Pramac Racing Team.
Ja. Mit Ducati. Die haben vorher schon mit einem anderen, ich glaube mit Honda hatten die vorher, da haben sie schon mal gewonnen, aber Pramac Ducati, dafür war es
der erste Sieg.
Ja.
Ja, also dem steht hoffentlich eine große Karriere vor.
Ja.
Also der zeigt sich ja echt gut.
Das ist unglaublich, wie gut der ist. Also um das mit einer Perspektive zu sehen. Der war schon Moto 3, Moto 2 überragend, ist Moto 3 Weltmeister ja geworden. Moto 2 nur eine Saison und ist dann gleich aufgestiegen. Er ist in einer, wie sagte Motorsportmagazin, er ist in einer sehr eigenen Klasse als Fahrer, der sein 6. MotoGP-Rennen gewonnen hat. Das haben halt nur eine Handvoll geschafft. Geschafft haben das nur Pedrosa, Marquez, Lorenzo, Rossi, er und Brad Binder. Brad Binder hat auch wie sein 2. oder 3. Rennen in der MotoGP gewonnen.
3. Rennen im
Rennen, ja. Ja, irgendwie eine Retrospektive ist er denen bisher nicht mehr gerecht geworden. Bei Jorge Martin habe ich aber ein anderes Gefühl, dass der ja auch in den nächsten, mindestens dieses Wochenende, wieder gefährlich wird. Er hat auch keinen Fehler gemacht, er hat sich super verteidigt, super clever gefahren. Krasser Typ, Alter. Und auch bei YouTube gab es da diese schöne Doku, die die MotoGP da produziert hat.
Ja.
Die ist ja so, guck, wie diese Doku diesmal von Netflix gibt's zur Formel 1, ne?
Ja, also wer mal Zeit hat, geht mal auf den YouTube-Channel von MotoGP und schaut euch mal, es geht, glaube ich, eine Viertelstunde oder so, ganz kurz, aber super produziert, zeigt richtig schön, was er alles durchlebt hat. Er hat in den ersten 6 Rennen hat er von den Höhepunkt mit einer Pole Position
die
und allem.
Die ersten 3.
In den ersten 3 Rennen, richtig, genau, bis zum übelsten Crash und alles hoch und tiefs, die man so haben kann, hat er erlebt.
Ja, und wer auch die letzten Jahre bei Pramac so alles gefahren ist und auch kein Rennen gewinnen will, da ist ein Jack Miller gefahren, Pecco Bagnaia ist gefahren, Petrucci ist da gefahren, ne, also Scott Redding ist gefahren bei Pramac und alle große, gute Fahrer konnten nie einen Sieg einfahren, auch Martin hat es geschafft. Und
im 6. Rennen als Rookie, also
Applaus.
Chapeau.
Chapeau. Und ein schöner Mann mit einer schönen Freundin.
Sehr schöner Mann. Ein schöner Spanier.
Maschallah.
So, ich habe ja schon drüber gesprochen. Brad Binder. Brad Binder, schwierige Saison. Also verglichen zu Miguel struggelt der schon ordentlich. Hat aber ein unglaublich starkes Rennen, finde ich, gezeigt am Wochenende. Der hat sich durchgekämpft von Platz 16. Ist auf der 16 gestartet. Der ist auch so ein Sonntagsfahrer. Durchgefahren und hat in der letzten Runde nochmal Tucker überholt und Johann Sarko eigentlich nur, weil Olli und ich die Fahnen geschwenkt haben. Nur deswegen.
Nur deswegen,
genau. Aber es war geil, ne? Also wir haben es auch nicht gesehen, weil alles hat nach vorne geguckt und dann wir so, gucken wir, Standings, Bündnerz reingefahren.
Er hat es ja in den letzten zwei Kurven gemacht. Also als er bei uns vorbei ist, da war er noch zwei Plätze weiter hinten. Und auf einmal im Ziel, auf einmal Vierter.
Und wir haben halt wirklich immer gesehen auf der langen Geraden, wie der Abstand immer kürzer wurde. Er hat ja auch einen Dani kassiert, einen Alex, einen Marc, einen Rins, weißt du? Der hat ja auch die Leute immer kassiert, so. Ja. Es ist so schade, dass es bei denen in der Quali halt einfach nicht hinhaut. So. Sonntags ist ja, wenn es passt, richtig stark. Also.
Vielleicht findet er sie ja noch
im Qualifying. Definitiv.
Ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme.
Nee, das hört man nicht. Aber unsere Stühle quietschen hier die ganze Zeit.
So. Olli, Alex Marquez.
Alex Marquez. Ja, der hat eigentlich ein ziemlich gutes Rennen gemacht am Anfang. Also er ist jetzt am Ende auf Platz 8 gefahren ins Ziel.
Auf 9? Beide Marquez sind 8 und 9.
Ah ja, stimmt. Hab gerade Marc Marquez angeguckt, aber der war direkt davor. Nee, Alex Marquez auf 9. Aber Alex Marquez ist gestartet von Platz 11 und war dann ziemlich früh im Rennen ziemlich weit vorne.
Ja.
Der war Fünfter, glaube ich, Fünfter, Sechster, irgendwie sowas.
Mit Tucker.
Mit Tucker zusammen. Und konnte es auch gut verteidigen, hat sogar leicht einen Abstand rausgefahren, haben wir gesehen. Und dann, ja, irgendwas konnte halt nicht mehr durchhalten, Reifen im Arsch, was auch immer. Und wurde dann so ein bisschen durchgereicht wieder, leider. Schade, ich hätte gedacht, dass es ein richtig gutes Rennen wird für ihn. Aber im Nachhinein muss man sagen, dass für ihn der neunte Platz auch ein gutes Ergebnis ist.
Ich guck mal jetzt gerade, was das letzte Rennen ja nochmal gesagt hat hier in Assen. Weil da bin ich der Meinung, hat er auch schon eigentlich ein gutes Ergebnis eingefahren.
Ja, bei Alex ist immer die Frage. Man sagt ja immer, er 14. wird Stück für Stück besser, aber die Steps, die er macht, um besser zu werden, sind einfach zu klein. Also er braucht zu viel Zeit. Und
auch ein paar Jahre hin braucht eine Moto 2 damals.
Ja, aber MotoGP, da bist du mal ganz schnell wieder weg. Deswegen sage ich immer, Alex Marquez, der muss einfach was zeigen, sonst war es das halt.
Er hat sich nicht gelegt. Ich glaube, das war schon das Besondere in Assen. In Assen hat er sich nicht gelegt. Das war schon das Besondere und erwähnenswert. Und ein Platz 14 dann halt eingefahren, jetzt ein Platz 9. Also da ist eine Kurve, Olli.
Ja.
Also wie viele
Rennen haben wir? Die geht aber wieder runter wahrscheinlich nächstes Wochenende.
Könnte zum Ende, also Aragon wird da gefährlich.
Stimmt, aber also, nur wenn es regnet.
War es ja letztes
Jahr. Nein.
Nee, da war ja letztes Jahr schon gefährlich.
Ja, nee, das vor allem davor war im Regen gut und dann Aragon im Trockenen hat er auch zweiten, dritten geholt, ne? Irgendwie so.
Der war beide Rennen in Aragon, war er stark.
Ja.
Beides mal Podium, glaube ich sogar, ne?
Ja, ja. Mhm. Also was Aragon und Marquez, der Name... Da hast du eigentlich keine Chance. Und Tucker hat auch unglaublich, also das ist so eine Honda-Strecke, glaube ich, noch, die da noch vorne steht. Ja. So. Oh, Max. Valentino Rossi.
Gut, machen wir weiter.
Ja, P13 gefahren. Mehr habe ich von ihm nicht mitbekommen am Wochenende, bin ich ehrlich. Also, keine Ahnung, was der gemacht hat. Den hast du gefühlt nie gesehen.
Also, wir haben ihn zwar gesehen und so.
Wir haben nicht mal, wir wussten nicht, ob wir gerade Crutchlow sehen oder Rossi.
Ja, Crutchlow hatte auch so ein bisschen Neon drin gehabt.
Ja.
Ja, Rossi war halt einfach unscheinbar.
Ja.
Noch völlig. Aber in den Punkten.
Aber
ein Chapeau.
Und die Fans waren da.
Fans sind immer da.
So.
Finde ich auch immer so witzig, wenn MotoGP auf Instagram diesen Post macht, wer gewinnt das Rennen? Und dann liest du die Kommentare durch und immer Wale. Das ist immer so.
Ganz sicher.
Die sich eigentlich selber dabei auslachen, wenn sie das posten.
Ich hatte eine.
Wie sie sich so eine Clownsmaske aufsetzen, lange schminken, denn Wale.
Ich hatte halt einen davon, hatte ich so geantwortet in diesen Kommentaren und hab einfach nur so Imagine geschrieben mit so einem Lachsmiley und er dann direkt so geantwortet: Und na, und wenn das Rennen abgebrochen wird mit Red Flag und dann Regen und dann könnte es was werden, so. Ich so nein, Digga. Die so. Zeit ist vorbei.
Er hatte, wie die Pärchen neben uns sagte, wie die Frau sagte, er hatte seine Zeit, Schatz. Er hatte seine Zeit. So, Pecco Bagnaia. Pecco, wo ist denn Pecco gelandet?
Ja, ganz traurig.
11. Mann, ey, den hatten wir noch als Gewinner gesetzt. Ich hab's auch gesehen. Erstes Rennen war an der Spitze und dann hat er irgendwie gestruggelt im zweiten Rennen. Nur Platz 11, echt schade. Den habe ich eher gesehen als alle anderen Ducatis, dass der ein Rennen gewinnt dort, weil sie es auch so abgezeichnet hat am Wochenende. Schade, schade, schade. Ich glaube aber immer noch, dass es nächste Wochenende eher eine große Rolle spielen wird.
Denke ich auch.
So, gucken wir jetzt nicht allzu auf den WhatsApp hier rein. Kel Quatscher, Olli.
Herr Crutchlow ist 17. geworden.
Testfahrer.
Er ist halt Testfahrer, ne? Man erwartet jetzt nicht unbedingt, dass er hier in die Punkte oder Top 10 oder sowas erreicht. Er ist trotzdem ein erfahrener Fahrer und hat auch Gutes gezeigt in der vergangenen Zeit noch bei Honda. War ja einer der wenigen, der die Honda auch fahren konnte, neben Marc Marquez. Aber ich glaube, bei Yamaha wird er ein Testfahrer bleiben. Mal sehen, er fährt jetzt ja noch 2 Rennen mit, wie gesagt.
Silverstone. Wenn Silverstone regnet, Kel Quatschlo,
dann sehen wir ihn vorne.
Ganz ja. Miese Nummer. Da.
Ja.
Ja.
Ja, aber sonst gibt's
nicht. Auch schön mal wieder den Briten zu sehen. Der ist halt auf Social Media relativ ruhig und postet nicht viel. Und ja. So, Max. Quattararo oder Cattararo, wie manche
sagen. Wie die Österreicher sagen, Quattararo.
Quattararo. Quattararo.
Ja, Qualifying auch stark gewesen. Hätte eigentlich die Pole geholt, aber war halt für die Verhältnisse, was Track Limits angeht, deutlich deutlich auf dem Grün. Wie gesagt, er hätte die Pole geholt, Zeit gestrichen, ist dann von P2 gestartet, dann glaube ich.
Ja, würde ich auch so sagen.
P2 oder P3? Ich glaube, nee, P3 ist er gestartet. Pecco war auf dem zweiten.
Stimmt.
Ja, und ist halt auch so ins Ziel gefahren. Also P3 hatte im Rennen halt aber schon einen riesen Abstand zu Roche Martin und mir, also ich glaube, das waren irgendwie knapp 7 Sekunden, was zwischen denen lag, was schon echt krass ist. Aber hatte vor sich keinen, hatte hinter sich keinen, ist das Ding solide halt ins Ziel gefahren, hat sich trotzdem gefreut wie Bolle.
Ja.
Und ja, weitere.
Ich auch immer so schön an Fabio, ne?
Ja.
Dass er halt einfach ein glücklicher Mensch zu sein scheint. Also er sieht alles so positiv und freut sich da ein Loch im Bauch über diesen dritten Platz.
Ja, und sind halt weitere gute Punkte für ihn halt in den Standings, ne? Also baut halt seine Führung damit weiter aus.
Er ist vor Sarko und Sarko ist der Zweite in der Weltmeisterschaft und damit ist es ein gutes Rennen für ihn gewesen.
Ja, und Sarko war auf der 10, auf der 6.
Ja.
Und Sarko hat sich auch gefreut. Da gibt ja diese Szene in der ersten Kurve, wo sich alle mit Jorge Martin freuen und die Bikes dann umkippen, weil Jorge Martin ist halt wirklich auch klein wie Dani. Ja. Und wenn die Karre kippt, dann kann er nichts machen. Dann ist er so zur Seite gekippt, ne, auf mir drauf. Der konnte dann beide Karren nicht mehr halten. Dann fallen beide um, beide so, was denn? Quattararo daneben und Sarko kommt dann auch so reingefahren, denkt sich so, also, was macht ihr denn hier?
Kindergarten hier.
Wirklich. So. Joan Mir. Wo wir gerade über Joan Mir reden. Starkes Rennen. 2. Platz. Die haben neue Technik im Bike drin. Die haben jetzt diesen Ride Height Adjuster. Das heißt, die beschleunigen aus der Kurve raus. Das Heck senkt sich ab. Weniger Wheelie. Bessere Traktion. Und die Suzuki pullt aus der Kurve raus. Ne?
Ja.
Selbst neben der Ducati. Turn 1, diese 90-Grad-Kurve, hat sich die ersten paar Meter immer mir abgesetzt, weil er einfach so einen guten Drive hat.
Also gerade aus der langsamen Spitzenkurve raus, super.
Ja.
Gerade da bist du ja so langsam, wo die Karre eigentlich direkt einen Wheelie machen würde. Ich glaube, da bringt es am meisten. Ne?
Und wenn du 1 und 2 zusammenbringst, dann kriegst du es auch hin, weil du musst dich ein bisschen dran gewöhnen. Das hatten wir gehabt, wir saßen ja dann in Turn 3 da oben, der zweite 90-Grad-Nick, und haben mir manchmal bei Rins und bei mir gehört, wie die rauschen schon und entweder haben sie das Gas anders geöffnet oder so, aber die müssen das Gas öffnen, währenddessen sie diesen Hebel ziehen, das Heck senkt sich ab und die Elektronik muss ja da auch mitspielen.
Hm.
Ja.
Aber ganz kurz, dieses Whole-Shot-Ride-Height-Device, wie auch immer man es nennen will, das darf halt nicht elektrisch betrieben sein, sag ich mal.
Richtig.
Das ist komplett mechanisch sein, und das müssen die, glaube ich, auch separat betätigen.
Ja.
Also die haben halt wirklich, ein Schalter ist es nicht, aber halt ein Hebel oder ein Kraft, was auch immer, womit die dann halt manuell das Heck absenken. Und ja, mir ist halt damit gut klargekommen und Rins halt nicht ganz so, also er ist halt auch gut gefahren, auch gutes Ergebnis, kommen wir, glaube ich, auch noch zu, den hatten wir noch nicht.
Ja.
Aber mir hat es die Weiß auf jeden Fall sehr gut getan, sag ich mal.
Ja.
Mhm. Olli, Marc Marquez.
Also in einem ersten Rennen war er richtig gut, war fast der Alte, würde ich sagen. Er hat richtig
Platz 3,
sich vorgekämpft. Also wie man Marc Marquez so kennt in den ersten Runden, wie Assi da vorgeballert, alle überholt gefühlt. Er ist ja im Qualifying ist er von 8 gestartet. Also im ersten Rennen ist er von Platz 8 gestartet und war dann nach 2 Runden auf 3.
Mhm.
Und ja, also richtig gut. Da dachte man eigentlich, ja, der könnte ein Podium holen endlich mal wieder. Ja, und im Rennen 2 war er dann auch natürlich von Platz 3 ist er gestartet Start war semi.
Haben wir nur einen Reifen ja nochmal gewechselt. Sie haben ja vom Medium auf Hard gewechselt.
Richtig, stimmt. Marc Marquez hat einen Reifen nochmal gewechselt. Das war wohl nicht so gut.
Nee.
Er hat sich dann mehrmals verbremst in der ersten Kurve, ist immer weit gegangen, hat richtig viel Zeit verloren, hat nochmal ein bisschen gekämpft am Ende, hat sich noch ein paar geholt, um dann letztendlich auf Platz 8 vor seinem Bruder ins Ziel zu fahren. Von daher, an sich hat er gezeigt, was er kann, aber technisch, ja, wieder ein paar Fehler dabei gewesen. Material, meine ich, hätte mehr sein können. Ja, schade.
So, und jetzt kommt ein ganz großes Fragezeichen. Max, Pol Espargaro.
Schwieriges Thema. Ganz, ganz schwieriges Thema. Ich glaube, dass er am ersten Rennen auch relativ weit vorne war. Also ich glaube, dass die beiden Repsol-Hondas so in einer Nähe waren. Also bevor es dann abgebrochen wurde. Ja, aber keine Ahnung, was bei ihm los ist. Also irgendwie taugt ihm die Honda nicht so. Keine Ahnung. Kann man eigentlich nur hoffen, dass es besser wird. Ja. Also bis jetzt halt lief es noch gar nicht für ihn mit Honda.
Ja, er ist auch von den Punkten her einfach schlechter als im letzten Jahr auf der KTM. Und
ja, mit der KTM war er definitiv konkurrenzfähig. Also er hat ja fast letztes Jahr in Österreich halt den Sieg geholt, wenn dann nicht Miller ihn weggeblockt hätte und dann Oliveira dadurch gepfeffert wäre. Dann hätte er theoretisch das Rennen gewinnen können. Also auf der KTM war er halt echt stark, aber die Honda ist halt, wie du vorhin schon meintest, gefühlt halt auf, also für Marquez gebaut, also für Marc Marquez. Und er kommt da halt irgendwie nicht mit klar. Und wenn er sich halt mault, auch in den Trainings, sieht man halt auch, wie deutlich abgefuckt er davon ist, dass es halt einfach nicht läuft damit.
Mhm. Soll auch irgendwie, hab ja auch nochmal gelesen, ich weiß nicht, Inside MotoGP hatte das geschrieben, weil irgendwer gemutmaßt wurde, oder warum der und der Fahrer nicht, ach, warum Tucker nie bei Repsol fahren wird. Weil Inside MotoGP hat nur gesagt, Tucker wird nie bei Repsol fahren. Dann hat er gefragt, warum denn? Und dann meinte er, bei Repsol Honda, solange Repsol der Sponsor ist, also ein spanisches Unternehmen, auch der größte spanische Unternehmen, Tatsache ja, wird es immer ein Spanier sein. Und das ist der Grund, warum Pol dort fährt, obwohl er gar nicht irgendwie abliefert. Und oder ob es ein Alex Marquez ist, also ein Marc Marquez, ein Dani, der einzige Nicht-Spanier, der irgendwie die letzten 15 Jahre da gefahren ist, war Casey Stoner.
Brauchst du auch.
Die letzten 15 Jahre oder Casey Stoner. Aber das waren noch einfach wirklich WM-Leute. Also Leute, die WM gewonnen haben, Tatsache. Ne? Und deswegen waren die da. Also wenn es nicht gerade der WM-Gewinner ist und er ist, dann hast du keine Chance, als nicht Spanier da reinzukommen. Deswegen bleibt Tucker wohl immer bei LCR.
War ja auch Tucker halt diesen riesen japanischen Sponsor hinter sich hat, ne, mit Idemitsu.
Ja.
Also das ist halt wahrscheinlich auch ein Grund, warum er halt die ganze Zeit da bleibt, oder?
Ja.
Weil der Sponsor, aber also, wie hatten wir es jetzt, oder irgendwie hatten wir letztens auch das Thema mit ihm, dass es halt irgendwie, dass er nur da so ist, oder was heißt nur da so ist, er kann ja gut fahren, was wir auch immer
damals
sehen an den Punkten.
Am Anfang.
Ja, am Anfang war es halt so, dass er gefühlt halt nur da war, weil dieser riesen Sponsor ihm, oder halt einen japanischen Fahrer in dieser großen Klasse haben wollte.
Ja, und inzwischen haben sie ein gutes Nachwuchsprogramm, wir haben ja viele gute Japaner in der WM, also Moto2 hatte ich ja mit Olli schon drüber gesprochen, Ai Ogura, der eine Rookie-Season fährt und Platz 5 gefahren ist und eigentlich hätte ein Podium fahren können, ohne diese Long-Lap-Penalty, der den gleichen Sponsor hat. Also er fährt ja auch Idemitsu. Bleibt nur noch ein Fahrer, Alex Rins. Bei Alex Rins muss man erwähnen, er hat sich nicht gepackt und hat einen Platz 7 reingefahren. Super, also läuft jetzt auch wieder besser bei Alex Rins. Und
Hat sich nicht gemault.
Hat sich nicht gemault.
Glanzleistung.
Ja, und hat auch sehr gut abgeschlossen. Mit Platz 7, finde ich. Gut, dann haben wir ja Sonntag wieder das nächste Rennen. Olli, sag mal dein Podium ein.
Mein Podium, also ich würde jetzt nicht die Reihenfolge sagen, sondern welche drei ich auf dem Podium sehe.
Ja.
Pecco, Marc Marquez und Fabio.
Mach du erstmal, ich überlege noch.
Okay, pass auf, okay. Miguel.
Ui.
Mhm.
Okay.
Martin. Sarko.
Hey, nicht gewagt, aber man weiß ja nie.
Lehne ich mal auch ganz weit aus dem Fenster und sage beide Red Bull KTM-Piloten.
Also Miguel und Brad.
Miguel und Brad, genau. Und dann noch irgendeine Ducati. Wen suche ich mir aus? Ja, Pecco. Pecco hat eher das Zeug dazu. Ja, also ja, Rocha Martin auch, aber Pecco war halt auch echt stark eigentlich. Hat halt bloß irgendwelche doofen Fehler gehabt, weshalb er dann auf 11 gelandet ist. Aber.
Und ich sag noch Miller auf 4. Da war er auch ganz gut. wenn er nicht den...
Auf vier sag ich Marquez.
Okay.
Muss ich jetzt auch noch einen vierten sagen? Wale.
Raus.
Gut. Aber die 2-Stunden-Marke heute nur knapp. Aber gab ja auch viel zu erzählen. Für uns hat, wie gesagt, auch, ich glaube, das bringt doch die MotoGP wieder ein bisschen näher oder die Lust darauf, da auch mal hinzufahren. Und gab eine Sommerpause, gab viele News und es wird ja auch nicht langweilig. Das ist ja meine Angst, ist ja immer, dass dann irgendwie so wie 2019 Marc Marquez jedes Rennen gewinnt und irgendwie ist nichts erwähnenswert. So sind ja gar nicht. Also von daher.
Nö, diese Saison und letzte Saison sind spannend.
Ja, vor allem, wie gesagt, nächste Saison alle mit den gleichen Bikes. Also, ja. Das kann alles passieren.
Kann mit Premium-Material unterwegs.
Ja.
So, und uns hatte noch einer, das kann ich ja jetzt mal am Ende ein. Mich hatte noch einer gefragt, warum wir nicht über Enduro-Rennen weltweit und deutschlandweit sprechen, so wie bei dem MotoGP.
Weil wir davon einfach keine Ahnung
haben. Ja, weil einfach keine Ahnung. Und selbst wenn du es willst, ne, du kannst das nicht mal im Fernsehen angucken. Du kannst bei dem Red Bull-Kanal auf YouTube dir mal eine Zusammenfassung von Arbeston angucken. Und dann ist es nicht mal wie Rallye Dakar. Also Rallye Dakar gibt es noch einen Kommentator, der dir erzählt, wer da langfährt, wo der liegt und was besonders ist. Bei Arbeston oder Rumaniacs, da wurde ja gar nichts erzählt. Da hast du halt irgendeinen Typ, der die ganze Zeit in den gleichen scheiß Passage steht, wo sich die Enduro-Fahrer so 10 cm so hochkämpfen. Also... Ja, mit Superbike sehe ich eher, dass ich da noch was erzählen kann. Naja, zu. Ne.
Also Kevin Gallas hat sich auf jeden Fall die Hand gebrochen. Mhm. Das können wir sagen.
Manuel Lettenbichler hat die letzten 3 Rennen gewonnen.
Ja, der war richtig am Start. Jarvis hat sich verletzt, stimmt. Das ist auch extrem selten.
Mhm. Ja. Also Gallas kenne ich keinen Namen, den ihr gerade gesagt habt.
Kennst Graham Jarvis nicht?
Nee, da, also bei Enduro bin ich...
Okay. Also
bei
Max.fthz heißt er bei Instagram. Könnt ihr jetzt alle mal ihn voll spammen.
Und ja, ich fahre auch KTM.
Ja, Graham fährt ja Husqvarna, ist ja was ganz
Graham
anderes.
Graham Jarvis ist der Valentino Rossi des Endurosports, aber er ist immer noch siegfähig.
Ja, komplett.
Der hat Romaniacs die erste Etappe angeführt.
Und jetzt in Italien ist ein Weltmeister, ein bekanntester überhaupt mitgefahren. Kai Hase.
Ey, Kai Hase war auch da gewesen. Das war ja das Absurdeste. Der Typ ist so omnipräsent dieses Jahr.
Es ist so krass, der ist einfach bei der...
Spoiler
bei der,
es mir nicht, ich habe das Video noch nicht gesehen.
Oh, okay, dann sage ich nichts. Aber er hat seine Überwartungen mal wieder völlig übertroffen.
Kai Hase ist der Grund, warum ich nächstes Jahr richtig Bock habe, Enduro zu fahren.
Ja, und Kai Hase war, by the way, auch am Red Bull Ring. Und zwischen den Rennen machen die ja immer noch so vor der Show. Red Bull Bühne machen sie aber noch so Show. Unter anderem auch Freestyle. Und wer war da? Kai Hase aus Berlin. Ehrenmann.
Da waren 3 Berliner da gewesen quasi. Ja,
Kai Hase und wir beide.
Mehr gab's da nicht.
Ja.
Nee, Kai Hase für Broadcast, wa?
Oh ja, der hat viel zu erzählen.
Definitiv. Gut, Jungs, hab mich gefreut. Wir sehen uns Sonntag spätestens wieder hier an gleicher Ort und Stelle, aber live.
Fernsehen. Live, mit Leinwand.
Mit GDP. Hab mich gefreut. Danke, Jungs. Ciao.
Macht's gut.
Ciao, ciao. Ciao.
Thank you.